Man sagt, Sie sind der Beste. Könnten wir uns treffen?
Ich treffe mich nie. Ich arbeite nicht in Miami. Jobs wie diese mache ich nicht.
Es wird mit jedem Tag schlimmer bei dem Gedanken, was passierte.
Seit 20 Jahren plant sie die Abrechnung.
Mach ihn fertig.
Mit einem übermächtigen Verbrechersyndikat.
Das Einzige, was ich noch will, ist Rache.
Sie werden nur einen kriegen.
Darum brauche ich Sie.
Ihre einzige Hoffnung ist ein Mann, bekannt als The Specialist. Keiner weiß, wer er ist. Als Sprengstoffexperte benutzt er seine Fähigkeiten, um die zu bestrafen, die das Gesetz nicht erreicht.
Der Name des Spezialisten ist Ray Quick. Er ist ein Ex-Bulle. Wir arbeiteten zusammen vor Jahren.
Du verdienst was Besseres.
Der Mann ist gut, Joe. Er bastelt eine Bombe in deinen Hummer und du merkst es nicht mal.
Und Sie glauben, dass Mord der richtige Weg ist?
Irgendwas muss getan werden.
Gut gemacht, Ray. Nun, komm schon raus.
Ich will, dass mein Sohn 24 Stunden, also rund um die Uhr, beschützt wird.
Sie lieben die Gefahr, habe ich recht.
Ein bisschen Gefahr hat noch niemanden umgebracht. Nicht wahr, Baby?
Los, antworte mir!
Du hast schon viele getötet und jetzt sind sie hinter dir her, nicht wahr, Ned?
Finde den, macht schon!
Du hast kein Mitleid und du hast keine Ehre.
Ich bin nah an dir. Das ist schon schön gesprochen. Und ja, wir werden vielleicht auch über Bob Fosse-Filme noch sprechen.
Oh ja, oh ja.
Anspruchsvolles Darstellerkino. Und dann, ich weiß nicht, kam mir irgendwie die Idee, vielleicht nochmal was Lockeres zu machen. Jetzt bleibt es so lange kalt. Ich wollte irgendwie wieder Sonne und Feuer und Explosionen. Und jetzt sind wir irgendwie auf die 90er gekommen, auf Actionkino.
Ja, ich finde es gut, ehrlich gesagt. Und wir haben ja bereits ein Leitmotiv entschlüsselt. Wir haben es gar nicht so sehr darauf angelegt, aber erst als ich The Specialist begann, dachte ich, oh ja, stimmt, das ist ja noch ein Bombenfilm. Und ich könnte sogar noch weiter fassen. Wir hatten ja in dem Kinosommer 1994, wobei The Specialist kam, glaube ich, im Oktober raus, das zählt nicht mehr als Sommer. Wir hatten ja drei große Bombenliga-Filme. Es gab ja auch noch Speed. Ja. Und das hier, das ist so ein bisschen die Resterampe, die wir heute machen. Aber ganz lieb gemeint, das Wort in dem Fall.
Ich finde halt das Faszinierende, oder erstmal dieser Ansatz ist, in den 90ern hast du halt noch diese echte Pyrotechnik, du hast halt echte Feuereffekte, diese echte Action. Und klar reden wir jetzt auch über zwei Filme und der eine ist dann doch mal deutlich nicht gelungener als der andere vielleicht. Aber ich mag manchmal die Ästhetik und dann überlegst du halt, was können die Filme da rausholen aus der Action. Ne? Aber die 90er, nur noch mal ganz kurz, sind halt einfach ein tolles Jahrzehnt für echte Action noch, ne?
Auf jeden Fall, ja. Und wir haben ja bereits unseren ersten, ich möchte mal sagen, also Film, den ich für eher mittelmäßig halte, besprochen. Das heißt, für mich ist auch so diese Hemmung jetzt perdu. Immer wenn ich einen liebgewordenen Gast bei mir habe, mit dem ich eigentlich immer nur über tolle Filme spreche, und dann kommt irgendwann dieser eine Titel, von dem ich sage, ich kann, glaube ich, bei der Leidenschaft meines Gastes nicht so ganz mitgehen. Das war in meinem Falle Dark City. Das ist immer, das ist so ein Moment des Schmerzes, aber der ist jetzt auch überwunden und jetzt können wir völlig frei weg von der Leber einfach über zwei Filme mal sprechen, die beide nicht so großartig sind.
Ja.
Oh, dass ich mich schlecht fühle dabei.
Dann erzähl doch mal unserem lieben Zuhörerschaft, über welche Filme sprechen wir denn?
Genau, wir sprechen über Blown Away, den hattest du dir gewünscht, aus dem Jahr 1994. Mhm. Von Stephen Hopkins natürlich, gestandener TV-Regisseur, Regisseur von Predator 2, Nightmare on Elm Street 5 und... Ich glaube, das sind so seine großen Titel, zumindest die mir sofort einfallen. Ich muss an ihn denken, auch häufiger, wenn ich an 24 denke, weil ich glaube, er hat den Piloten inszeniert und auch viele, viele Folgen der frühen Staffeln und war so ein bisschen prägend für den Stil dieser Fernsehserie. Und zum Zweiten sprechen wir über The Specialist von Luis Losa, von dem ich 94 noch gar nichts gehört hatte. Ich habe ja mal angelesen, der hat ja vorher schon einige veritable, richtig gute Actioner gemacht. Zum Beispiel hier Sniper, der Scharfschütze mit Tom Berenger. Mhm. Und dieser Film hier ist eben mit Sly Stallone und Sharon Stone und Blown Away in den Hauptrollen mit Jeff Bridges und Tommy Lee Jones. Alles richtig, oder?
Alles super. Und es kommen auch noch mehr Darsteller. Und ich finde das Interessante bei den Filmen sind vielleicht auch bei Blown Away sicher auch die Hauptdarsteller auf jeden Fall, aber auch die Nebendarsteller. Das ist eigentlich so das gewesen, was mir bei The Specialist das ein bisschen nochmal rausgerissen hat. Dass ich mir dachte, okay, kann man da auch noch was in der Nebenkategorie bieten? Aber ja zwei Filme aus 94. Es gibt noch andere Actionfilme der 90er. Wir hatten nochmal Brainstorming gemacht, welchen könnte man denn noch machen? Aber ich glaube, die liegen ganz gut beieinander, weil es eben zwei Bombenlegerfilme sind.
Ja, richtig. Und wie gesagt, so ein bisschen die mit denen muss man auch einfach mal so ehrlicherweise sagen, mit denen Speed einfach so den Boden aufgewischt hat in dem Kinosommer. Denn Blown Away kam einen Monat nach Speed raus und ich möchte dem Film jetzt auch nicht zu böse sein, weil es ist kein schlechter Film in dem Sinne, aber es ist natürlich im Vergleich zu Speed einfach schon nochmal ein Qualitätslevel darunter und wahrscheinlich jetzt auch nicht der Film, von dem Leute gesagt haben, 3-4 Wochen nach Speed, so. Dem möchte ich jetzt gucken, nachdem eigentlich Speed so ziemlich alles gebracht hat, was man von so einem Terroristen-Bombenleger-Rache-Actioner erwarten will, nämlich 2 Stunden Nonstop-Action-Feuerwerk. Und The Specialist, ja, der kam dann viel später, auch so ein bisschen der saure Gurkenzeit, glaube ich, fürs Kino im Oktober. Zumindest galt die damals noch als solche. Also der war einerseits finanziell relativ erfolgreich, aber von der Kritik noch mehr geschasst. Und mich überrascht tatsächlich immer noch so mit Blick auf das Boxoffice, wie gut er noch gelaufen ist, weil ich hätte dem nicht zugetraut angesichts der Qualität, dass der noch so viel Geld macht.
Der Specialist jetzt, ja, ja.
Ja, ja, ja. Ich glaube, der hat 170, 180 Millionen Dollar gemacht. Ja,
der hat auf dem Plakat natürlich sehr prominent hier, sagen wir, Stallone in einer Phase, wo er noch ganz, ganz, ganz veritabel aussah und auch noch diesen Starum der späten 80er und dann ersten 90er da so noch richtig mitnahm. Und Sharon Stone wurde ja gerade zum Star durch Basic Instinct. Ich glaube, das hat schon nochmal gezogen. Also allein Stallone und Stone auf dem Poster sind die dort einfach reingegangen. Aber wie du richtig sagst, handwerklich, da werden wir dann noch drüber sprechen, auf jeden Fall der schlechtere Film.
Ja.
Vielleicht nochmal kurz Speed-Vergleich. Ja. Blown Away, Speed ist halt fantastisch, weil Speed ist halt so ein High-Concept-Film, der halt von vorn bis hinten stimmt. Ja, da passt alles, da passt die Action, die Dynamik. Die Charaktere, du kannst genug mitfiebern, aber dieses Konzept mit dem nie stehen bleiben, das ist halt einfach zeitlos. Also bleibt ja bis heute einer der besten Actionfilme der 90er sowieso, wenn nicht überhaupt. So, Blown Away möchte ich sagen, dem würde ich auf jeden Fall einen halben Stern oder Stern abzugeben. Ist handwerklich auf jeden Fall noch super, super solide. Er sieht auch in Momenten echt fantastisch aus. Aber insgesamt wirkt das alles halt nicht so stringent, natürlich, wie bei Speed. Ja.
Ich möchte Speed auch nicht auf ein Podest, auf einen Sockel stellen, auf den es nicht gehört. Ich glaube nicht, dass Speed den Actionfilm revolutioniert hat, aber wie du schon sagst, es ist ein wirklich unwiderstehliches Konzept. Er bietet eben ein Tempo nonstop und das eben auch mit einer Schamlosigkeit, ehrlich gesagt, und mit einer Konsequenz, die andere konventionelle Actioner nicht so zu bieten hatten. Und Blown Away ist eben sehr konventionell arrangiert. Du hast im Grunde einfach, du etablierst ab deine Figuren. Die Figuren sind eben auch sehr mit groben Pinsel gezeichnet, so Stereotypen, die du auch aus anderen Filmen kennst. Es ist auch eine Rachegeschichte wie bei Speed, aber es ist alles sehr viel mehr bekannt. Auch so dann die Vaterfigur in Gestalt von Lord Bridges, die da noch reingrätscht, die aber, Achtung, nicht der Vater, sondern der Onkel ist. und die Ehefrau mit dem Kind, um das es sich zu kümmern gilt, die zweite Ehe und der Typ, der mit seiner Karriere hadert. Es würde nur noch eigentlich ein Alkoholproblem fehlen, dann wäre es komplett. Aber so, also es ist einfach sehr viel drin, was man eben gewohnt war. Und Speed war dieses Wow-Erlebnis einfach. Und das hat Blown Away eben nicht. Mit dem wir, glaube ich, heute auch einfach mal anfangen sollten, Blown Away, weil er zuerst im Kino lief.
Ja, willst du die Inhaltsangabe vorlesen? Traditionell, das ist doch immer so ein guter Zeitpunkt.
Sehr, sehr gerne. Geschrieben hat sie Ulukai. Und Ulukai schreibt, Seite an Seite kämpften Liam McGivney, Jeff Bridges und Ryan Garrity, das ist Tommy Lee Jones, im Nordirland-Konflikt gegen die Besatzer aus London als unabhängige Terroristen, was auch immer das bedeutet. Beide waren Spezialisten im Bombenbauen, während Liam aber irgendwann den bewaffneten Kampf abschwor und unter dem Namen Jimmy Duff in Boston eine steile Karriere als Bombenentschärfer hinlegte, schmorte Ryan in einem nordirischen Gefängnis vor sich hin, voller Rachepläne für Liam, dem er nie verzieh, ihn im Stich gelassen zu haben. Jahre später, Liam hat sich schon quasi zur Ruhe gesetzt und bildet nur noch den Nachwuchs aus. Er schüttet plötzlich heftige Bombenexplosionen Boston, als er den Stil von Ryan bei der Explosion erkennt und auch noch erfährt, dass dieser ausgebrochen ist, ahnt Liam, wo der Hase läuft. Heißt es nicht, wie der Hase läuft? Egal. Ja, genau. Jeff Bridges, denkt über den Ruhestand nach. Jeff Bridges war 2 Jahre jünger zum Zeitpunkt der Dreharbeiten als ich. Das gibt mir zu denken. Was sind deine ersten Gedanken zu dem Film, lieber Stefan? Ich sollte sagen, Stefan Jung ist bei mir, ne? Also Menschen konntest du ja nicht sehen, sondern nur hören.
Hallöchen.
Hallo Stefan.
Ich sehe Jeff Bridges gerne. Ich sehe Tommy Lee Jones unglaublich gerne. Ich hatte einfach Bock auf den Film. Lese ja immer wieder, schreibe über Filme und Blown Away war so ein Kandidat, den ich tatsächlich noch nie richtig gesehen hatte. So rückblickend so ein Film, den hätte ich gerne vielleicht auch mal im Kino gesehen. In diesem Büchlein, die 100 besten Actionfilme und Serien, da kommt er auch vor. Ne? Das hat Ja. Wolf Janke und Michael Schulten herausgeben, das ist schon eine ganze Weile her, so ein kleines bisschen im Schirnverlag. Und da werden kompakt, aber doch fundiert und lesbar und brauchbar, werden da echt gute Klassiker abgehandelt. Und bei Blown Away ist ja immer so diese Anekdote, auch wenn das jetzt kein Meisterwerk der Actiongeschichte bleibt für immer, glaube ich, einer der größten Explosionen der Filmgeschichte geliefert zu haben, wo dann bei einer gewissen Explosion, die man dann sieht, wenn man den Film ganz gesehen hat, unfreiwillig, ich weiß nicht, ob es 3000 oder 8000 Fenster mit gesplittert waren, weil die Pyrotechniker die Druckwelle echt mega unterschätzt haben und es gab dann schönen Versicherungsschaden noch am Schluss. Da gibt's schon ein paar fette Explosionen, richtig fette, echte Feuerexplosionen. Und ich sehe halt Jeff Bridges gern. Ich mag ihn durch die Jahrzehnte in den 90ern, hat er super Rollen gespielt, ob das jetzt Arlington Road oder war, ne, und Fearless und alles. Der kann einfach schauspielern. Auch wenn der immer so gechillt erstmal aussieht, aber der hat schon Spektrum. Und in Blown Away, finde ich, macht er die Sache top und da fieber ich gern mit. Und Tommy Lee Jones liebe ich ja sowieso. Also das ist ja ist ganz großer. Ja, und das versprach erstmal Unterhaltung. Ne? So.
Ja. Ich wundere mich auch ein bisschen, dass der Film eben, man kann jetzt nicht von einem veritablen Flop reden, aber viel Geld hat er nicht eingespielt. MGM war ziemlich am Ächzen zu der Zeit, also in einem Studio einfach, dem es nicht gut ging und dem, man könnte mal argumentieren, es auch seitdem nie wieder gut ging, weil die wurden ja einfach nur von einem zum nächsten verkauft dann in den Folgejahren und Jahrzehnten. Aber dafür war es eben eine fette Produktion mit zwei großen Stars, also Tommy Lee Jones hat ja auch den Oscar gewonnen, einen Academy Award zwei Jahre zuvor oder drei Jahre zuvor für oder war es im Jahr zuvor? Für The Fugitive, genau.
Ich glaube, The Fugitive ist ein Film von 93, ja. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste die Oscarverleihung Anfang 94 gewesen sein. Kurz danach kam Blown Away ins Kino. Also ja, müsst ihr eigentlich denken, ne?
Ja. Ja, mal gucken, zu welchem Preis die Tommy Lee Jones noch bekommen haben, zum Vor-Oscar- oder Nach-Oscar-Preis. Aber auf jeden Fall durchaus ein Film, glaube ich, auf den man mit Spannung gucken konnte und wie gesagt auch in Nebenrollen ganz ordentlich besetzt. Das Thema eigentlich zeitlos reizvoll, also so ein Rache-Thriller mit Bomben und also das ist mit den beiden Stars natürlich immer reizvoll. Dennoch offenbar hat es nicht gezogen in dem Jahr und deswegen auch wiederhole ich immer wieder gerne. Ich glaube, das liegt maßgeblich an Speed. Bei The Specialist offenbar, über den wir gleich noch reden, war die Erinnerung an Speed vielleicht schon so ein bisschen verklungen. Der hat dann richtig viel Geld wieder eingespielt. Aber hier hat man vielleicht gedacht, ja, du, mir reicht ein Bombenlegerfilm und ich muss diesen hier nicht sehen. Aber er ist gut. Er ist eben nur nicht besser als gut. Und ehrlich gesagt, für mich ist er auch ein bisschen actionarm, weil du gerade sagtest, eine Explosion nach der anderen. So richtig begeistert bis auf die schlussendliche, auf die allerletzte Explosion, hat mich eigentlich da so in Sachen Pyrotechnik recht wenig.
Also wenn ich ehrlich sagen, eine Explosion nach der anderen, ja, aber einige fette Explosionen. Also ich glaube, er hat schon zwei, drei richtig super choreografierte. Da muss man dann ein bisschen drauf hinwarten. Da gibt es auch dann erstmal ein bisschen Gebrabbel dazwischen und vielleicht ne, so ein bisschen ruhigere Momente. Aber handwerklich machen die dann eben Spaß, weil du siehst Szenenaufbau und das ist nicht einfach nur irgendwie kurz dahin gerotzt und buff und ach, was soll das eigentlich, sondern die passen dann von vorn bis hinten.
Ich sehe auch, was der Regisseur wollte, zum Beispiel, wenn er die Explosion, in der Jeff Bridges Partner ums Leben kommt, da aus weiter Ferne zeigt, dann nur so am Horizont siehst du quasi, er überblickt Boston von seinem Hotelzimmer aus und siehst halt in der Ferne ab diesen Feuerkegel da hochkommen. Aber ich dachte mir auch, ich sehe, was du hier machst. Also das ist voller inszenatorischer Güte, lieber Stephen Hopkins. Aber ich hätte gerne, ehrlich gesagt, die Explosion auch aus der Nähe mal gesehen. Genauso wie die Explosion, wenn eben, Achtung, Spoiler, Lloyd Bridges, der Onkel von Jeff Bridges, also der Onkel in diesem Film, unseres Protagonisten, das Zeitliche segnet. Auch das findet ja nur im Off statt. Also wir sehen, wie Tommy Lee Jones sich da so wegduckt und das Fenster in tausend Scherben zerspringt. Aber die Explosion selber, auch die sehen wir nicht. Und da habe ich mir eben, das waren so zwei von mehreren Momenten, in denen ich mir dachte, ja, wenn, also mehr ist auch mehr bei einem Bombenfilm, ehrlich gesagt, da würde ich auch gerne ein bisschen mehr sehen.
Bully accepted. Du hast recht, ja, gut beobachtet. Also die richtige und dann ellenlange Explosion haben wir dann eigentlich nur am Schluss. Die reißt dann halt wieder alles raus.
Die ist toll. Und eine richtige auch kriegen wir zu sehen ganz zu Beginn, wenn Tommy Lee Jones aus diesem irischen Knast ausbricht. Wobei ich mich da auch fragte, wie gut das Sicherheitskonzept dieses Gefängnisses ist. Weil ne, der sprengt ja quasi eine Mauer auf, geht da durch das Loch in der Mauer und offenbar in die Freiheit. Also scheint ja nicht so schwer
wenn
zu sein.
Wenn ich mich nicht täusche, haben wir vielleicht, glaube ich, doch eine Explosion in der Mitte oder relativ im ersten Drittel, wo sie, glaube ich, auf offener Straße was entschärfen müssen. Ich glaube, da kracht es auch nochmal. Und das ist Die ist toll. Hat mir gut gefallen, mit den Helikoptern, weil, genau, weil die Statisten und die ganzen Nebendarsteller, weil das wirkt alles sehr unmittelbar. Das wirkt nicht so, da ist irgendwo eine Explosion auf dem Hügel, ich schneide zurück und eigentlich ist es mir egal, sondern das war, fühlte sich so wirklich mittendrin. Doch, die war, glaube ich, noch. Also ja. Kriegt eine 2.
Nee, toll. Auch vollkommen richtig. Und weil du gerade Arlington Road erwähntest, es ist fast 1:1 die gleiche Einstellung darin von Jeff Bridges, der so, wir sehen uns jetzt in einem Videocall, das könnt ihr leider nicht sehen, aber auf die Kamera zukommt und nein! In Zeitlupe. 1:1 so in Arlington Road. Ich sage jetzt nicht, in welchem Kontext in Arlington Road, weil das wäre ein dicker Spoiler. Aber es ist komplett das Gleiche mit dem gleichen Hauptdarsteller. Hat mich sehr gefreut, ja.
Stephen Hopkins noch ganz kurz, der ist ja, also ich kenne mich da jetzt nicht so super mit ihm aus, aber Predator 2 war ja auch so ein Film, der erstmal das Konzept gebrochen hatte vom ersten, ne, vom Urwald in die Stadt. Und allein die Eröffnungsszene, das werde ich nie vergessen, Predator 2, da rumst du ja an jeder Ecke. Also da hast du ja das Gefühl, die Hölle in der Großstadt ist schon längst ausgebrochen, alle kriegen sich, was ist das für eine Welt, und an jeder Ecke rumst, es ist unglaublich heiß, du siehst den Schweiß. Das ist so ein haptisches Kino, was er kann. Warum betone ich das jetzt? Das hat mir zum Beispiel beim Specialist mit Stallone trotz einiger dampfiger Szenen und feuriger Szenen völlig gefehlt. Bei Blown Away gibt es Bombenentschärfungsszenen, da ist die Kamera so dicht an den Gesichtern dran, da fieberst du richtig mit, da siehst du die Poren, da spürst du die Angst, du riechst die fast schon alle. Das ist toll. Also das kann er, so dieses, so ein haptisches Action-Kino ist das. Ja, das soll vielleicht die Fans auch nochmal reizen, das zu gucken. Also da spürst du wirklich was bei dem Film noch, ja.
Richtig gute Beobachtung. Bomben bauen und Bomben entschärfen ist Arbeit. Das hat mir bei The Specialist auch gefehlt. Und jetzt, wo du es zur Sprache bringst, merke ich auch, was mir gefehlt hat. Dort wirkt alles immer unglaublich einfach. James Woods tänzelt da wie so ein Irrer einfach durch die Gegend und baut sich aus einem Füllfederhalter und ein paar Kaugummis eine Bombe und sagt dann, ja, kein Problem, Leute, jetzt spreche ich euch alle in die Luft. Wohingegen du bei Blown Away immer das Gefühl hast, die sind alle unglaublich hart am Arbeiten. Ja. Ne, genau, wie du schon sagst, Schweißperlen auf der Stirn und Anspannung im Gesicht, das ist schon richtig harte Arbeit, ja. jetzt im direkten Vergleich mit dem Stallone ist er auch richtig gut, möchte ich sagen. Als ich ihn jetzt unbeleckt davon, von dieser anderen Seeerfahrung guckte, dachte ich mir schon hier und da, ja, sehr im Fahrwasser, so auch der Zeit schwimmend im Fahrwasser von Filmen wie The Fugitive, aber auch In the Line of Fire, was so diese ganze Personenkonstellation und auch Tonalität betrifft. Also einfach auch eine Art von, ja, auch im besten Sinne eine Art von Kino, das man heute eben so nicht mehr macht, mit einem Protagonisten, der sehr mit sich selber hadert und mit seiner Vergangenheit und ein neues Leben anfangen will. Und ich weiß, wohin es ihn führt, der eben auch vielleicht ein Trauma zu bewältigen hat. Persönlich hat mir das ganz gut gefallen. Ich wünschte eben ehrlich gesagt einfach nur, es rumst ein bisschen mehr. Aber ja, Lord Bridges hatte ich erwähnt. Die Ehefrau von Jeff Bridges spielt Susie Amos, die spätere Mrs. James Cameron. Die habe ich auch bisher nicht in vielen Filmen gesehen. Die macht auch ihre Sache gut. Die hat nur einfach nichts zu tun, außer ängstlich zu gucken. Die meiste Zeit.
Ja, das ist ein bisschen die dankbare Rolle. Die hat nicht viel zu tun. Ja.
Aber ganz toll ist natürlich Forrest Whitaker.
Genau, über den müssen wir auch noch sprechen. Forrest Whitaker taucht dann einfach auf, ist auf dem Plan. Ich weiß, großartiger Darsteller, einer der Großen. Hat ja in der Zeit auch schon sehr markante Nebenrollen, Hauptrollen sowieso auch schon. Jetzt brauchen wir jetzt nicht seine Filmografie durchgehen, aber unmittelbar fällt mir ein Jahr davor hat er ja eine recht prägnante Nebenrolle in Abel Ferraras Body Snatchers. Ja. Also der war da in dieser Zeit schon im Mainstream gut dabei, im Unterhaltungskino. Und spielt es gut. Ich habe dann über den Film, da geht ja auch fast 2 Stunden, gedacht, er hat schon irgendwie 3 Charakterkonzepte versucht zu mischen. Also irgendwie hat man das Gefühl, er spielt fast schon mehr als eine Rolle. Es soll nicht heißen, dass er eine Doppelrolle im Film hat. Er ist einfach ist einer von den Guten, ne? Aber der verleiht dem, will fast schon sagen, eine theatralische Präsenz, die der Film in dieser Rolle irgendwie gar nicht so gebraucht hätte, gerade auch gerne am Schluss nochmal. Also ist auch Spoiler, letzte Einstellung geht dann irgendwie doch noch halbwegs irgendwie gut aus am Ende. Und dann sind sie alle fix und fertig und er steht dann da oben und da denke ich mir dann, bin ich jetzt hier im Shakespeare-Theater so, also auf gut gemacht, aber irgendwie wirkt das drüber so ein bisschen, ja. Wobei man sagen muss, die Szene, wo es wirklich um ihn, um seine Haut geht, mit dem Kopfhörern drauf, wo er quasi an eine Bombe geschnallt ist und Jeff Bridges und der Kollege, der haut dann ab, weil das die Nerven nicht hat, muss das entschärfen. Das ist wirklich gut gemacht. Da ist man dankbar, dass Forest Whitaker da auf dem Stuhl sitzt. Der sitzt ja nur da, kann sich nicht bewegen, kann ja nichts machen, aber allein durch die schiere Mimik und durch die Präsenz und durch die Anspannung hat er da eine Präsenz und du fieberst mit, das kriegt er halt hin, ne? Ja, ja.
Hat dich diese Szene auch ein bisschen an den Moment in Lethal Weapon 2 mit Roger Murtaugh, also Danny Glover auf dem Klo und der Bombe erinnert?
Ja, jetzt oder rückblickend, wo du es erwähnst, macht das Sinn, aber die Szene mag ich auch sehr gerne in Lethal Weapon 2 mit der Toilette, die ist halt unfassbar gut geskriptet und choreografiert und die ist halt urkomisch. Also die funktioniert halt wie so ein Bugs Bunny Stunt. Hatte mich jetzt beim Sehen von Blown Away, hatte ich jetzt nicht an Little Weapon denken müssen, weil die Stimmung eine ganz andere war. Aber jetzt, wo du sagst, macht es natürlich irgendwie Sinn, ja.
Ich hatte an Forrest Whitaker auch echt richtig viel Spaß, vor allem gegen Ende. Ich musste ein bisschen mit ihm warm werden, weil das hattest du ja auch bereits so oder so ähnlich umschrieben. Es ist eine sehr andere Art von Schauspiel. Er wirkt da wirklich wie jemand, der in wie so ein an der Royal Shakespeare Academy trainierter Schauspieler, der in so eine Lustspieltheater-Laienschauspielgruppe reinkommt. Also nicht, dass die laienhaft Schauspieler, Tommy Lee Jones, Jeff Bridges und die anderen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie ab diese Theatralik und diese Inbrunstigkeit mit reinbringen. Er wirkt wie er ist ab so richtig Method. Er kommt da rein so und du merkst einfach, der lebt und atmet seine Rolle mit jeder Pore und alle anderen sagen sich wahrscheinlich, ja, relativ routiniert, wir machen hier eben mal so einen soliden Hollywood-Actioner und er sagt, er geht die ganze Rolle an wie, das ist meine große Chance, hier muss ich brillieren, dann ist mir irgendwie liegt mir der Star rum zu Füßen und alle Rollen dieser Welt und ich dachte erstmal so, ist alles ein bisschen viel, also wie nennt man das, wenn sich jemand zu sehr anstrengt, es wirkt alles sehr bemüht, aber gegen Ende hatte ich richtig Spaß dran, muss ich sagen.
Ja, ja. Das ist sehr unterhaltsam, ja, er macht das echt toll, es ist ein bisschen drüber. Ich hatte auch jetzt beim Gucken nochmal das Gefühl, du hast ja das Skript, du hast ja die Montage, du hast die Sequenzen. Es gibt da auch relativ in der Hälfte so ein Switch-Moment, so ein Kipp-Moment, ja, wo jetzt Jeff Bridges in seiner Truppe auf einmal mit diesem ausgedruckten Blatt, mit diesem Hinweis für den möglichen, ne, weil er es natürlich weiß und er will das, er tut es so wie.
Oh, Spoiler
ruhig. Ja, weil er irgendwie das. Er möchte halt seinen Kollegen das quasi so zufällig scheinbar unterjubeln, der könnte es ja sein, obwohl er ganz genau das weiß, was es ist. Und da gibt es einen kurzen Moment, da auch Forrest Whitaker als aufmerksamer Kollege da ihn kurz so anguckt, auch mit diesem Shakespeare-Blick, wo das auch jetzt kommt gleich ein Riesendialog. Und dann cuttet das aber weg. Also er fragt halt, ja, wie kommst du da drauf? Und das ist mir einfach nur so zugeflogen. So. Und dann ruft jemand an, dann wird abgelenkt und dann ist die Szene auf einmal vorbei, wo ich mir denke, haben die da Forrest Whitakers Monolog gleich nochmal rausgeschnitten? Da hättest du ein richtiges nochmal so ein Drama draus machen können. So nach dem Motto, was verschweigst du uns? Bist du nicht ein Kollege? Du verheimlichst uns doch was. Also das hätte mit manch anderen Szenen, die Whitaker da eben dann bringen darf, hätte das. Habe ich damit gerechnet, das geht jetzt bestimmt noch 20 Sekunden weiter und da gibt es erstmal noch einen Schlagabtausch und da war auf einmal weg. Was ich damit sagen will, ich glaube, ich habe das Gefühl, Whitaker wurde für die Rolle auch gecastet. Er hat das versucht, wirklich das Beste aus jeder Screamtime die Art rauszuholen und die hat er auch und das wirkt im Gesamtkontext halt ein bisschen too much. Hättest du die Rolle jetzt irgendeinem anderen gegeben, der das mit nicht so einer Leidenschaft spielt, wäre das am Ende gar keine wichtige Rolle geworden. Ja? Also die Rolle existiert oder wirkt eigentlich nur durch ihn.
Absolut, ja. Ich bin da vollkommen bei dir. Man sieht übrigens kurz vor im Hintergrund, also ich glaube bei der ersten Schulungsszene, wo er Jeff Bridges in seiner neuen Rolle da als Tutor arbeitet, auch bei kurz Cuba Gooding Jr. im Klassenraum sitzen. Ah, okay. Auch amüsant, 2 Jahre vor seinem Durchbruch hier mit Jerry Maguire und dann anschließend im Oscar gewinnen. Und da war es ja auch mit seiner Karriere fast wieder vorbei. fand ich auch noch ganz amüsant. Wie überhaupt einiges an dem Film. Ich glaube, meine Lieblingsszene abseits von dem wirklich actionreichen Finale, über das wir gerne gleich noch ein bisschen sprechen können, weil das entschädigt wirklich für sehr, sehr vieles. Und ich muss sagen, der Film wurde mir etwas lang im Zahn zwischenzeitlich, aber die letzten 20 Minuten sind wirklich tipptopp. Auch wenn er vielleicht einen Schlussbeat zu viel hat, von dem ich denke, das richtige Finale ist eigentlich vorbei. Ja. Musste da noch mehr kommen. Ja. Aber egal, die andere großartige Sequenz ist eben die mit, finde ich, Tommy Lee Jones und Susie Amos und ihrer Tochter, genau. Am Strand, in diesem Strandhaus. Ja. Die fand ich richtig toll tatsächlich.
Ja, weil du da halt auch Tommy Lee Jones hast und er kommt ja in dem Film, er kommt am Anfang vor mit dem Ausbruch, ne? Du merkst, er ist der Bombenspezialist, der Böse. Er wird immer wieder reinmontiert, damit man immer weiß, er ist im Hintergrund, er lauert immer wieder, er macht was. Aber das ist ja mal so eine Szene, da darf er dann spielen, da darf er dann wirklich strahlen, glänzen, ne? Da hat er dann seine Sonnenbrille auf, tut so, wie wenn er irgendwie der nette Onkel wäre mit dem Drachen und wollte ja nur so eine schiere Präsenz, wie er nur dasteht und lächelt. Da kriegst du Gänsehaut und da darf er dann so. Und da hat er mal kein Bombenwerkzeug in der Hand. Sonst, das muss man ja auch fairerweise sagen, sonst ist das ja auch ein bisschen klamaukig. Tommy Lee Jones, ich liebe ihn. Also letztens über No Country for Old Men mal wieder geschrieben, an meinen Lieblingsfilm. Er ist ja Texaner, ne? Also Texaner mit dem Herz an der richtigen Stelle, also ich sag mal gesinnungstechnisch politisch, aber er ist halt durch und durch Texaner. Tommy Lee Jones als mit Texaner Grundakzent als irischer Terrorist, also das ist auch schon mal speziell für sich. Mit dem, ne, könnte man jetzt länger drüber reden, egal, braucht man nicht. Aber du siehst ihn halt so als Bad Guy, wie er halt so Bomben flickt. Ab dem ersten Moment weißt du, erst der Böse. Es ist relativ schnell gezeichnet. Dann erinnert man sich, glaube ich, an, was ist das, Under Siege, Alarmstufe Rot? Da spielt er doch auch den Bösen. So, da denkst du gleich dran und sagst, okay, Typecasting in dem Moment. Er kann natürlich viele andere Sachen. So, und dann wird er immer wieder eingeschnitten und macht so Sachen. Und dann kommt YouTube-Musik. Da denke ich mir, das ist so geil. Das sind ja Iren. Und dann zwei der größten Hits, die sie hier gemacht haben. Ich bin kein riesen YouTube-Fan, um Gottes Willen, ja. Aber dann kommen zwei ihre größten Hits und Tommy Lee Jones als Bombenleger tanzt dazu. Und das ist dann so albern. Dann denke ich mir dann auch, okay, ja, muss man auch mögen, muss man Spaß dran haben. Und dann kam die Szene am Strand und da habe ich mir gedacht, oh, endlich, ja, genau. Warum nicht mehr davon?
Ja, sie kriegen ganz gut die Kurve, weil natürlich Tommy Lee Jones, wie du schon sagst, ich glaube, für uns als Nicht-Muttersprachler nicht so super auffällig, aber ich glaube auch, wenn man ein bisschen geübtes Ohr hat für die englische Sprache, merkt man es doch. Er ist natürlich kein Ire und spricht deswegen auch dieses Gälisch, darf er nur ganz selten mal zu Beginn sprechen. Da nehmen ihm die meisten Dialogzeilen, auch sein Zellennachbar nimmt ihn da ab und er darf irgendwie mal zwei, drei Worte sagen. Aber man merkt schon, das strapaziert die Grenzen der Glaubwürdigkeit ein wenig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, man hat sich auch von Seiten von Stephen Hopkins, aber vielleicht auch von Seiten des Co-Autors Jay Roach, übrigens auch ein großer Name, also der kam ja 3 Jahre später mit Austin Powers um die Ecke und der seitdem eine Mega-Karriere gehabt, vor allem als Regisseur mit Meet the Parents und Trumbo. Und letztes Jahr hat er hier gemacht die Hosenschlacht, also das Krieg der Hosen Remake mit Benedict Cumberbatch und Olivia Colman. Also mega Hollywood-Karriere, viel größer als die von Stephen Hopkins, der das Drehbuch hier geschrieben hat. Dachte mir, vielleicht hat er sich auch ein bisschen Spaß draus gemacht, indem er diese Flohmarkt-Szene da reingeschrieben hat, in der eben Tommy Lee Jones als in Gänsefüßchen Ire quasi dieses U2-Tape in die Hand gedrückt bekommt und sagt: Was? Nie von denen gehört, ich war längere Zeit unterwegs. Und sich dann darüber freut, dann über die Musik später.
Ja,
Super gut.
Schöner Insider, ja.
Das Gute an der Strandszene ist ja auch, dass sie, okay. In Kontrast dazu, es gibt, glaube ich, kurz vorher so, da gibt es so ganz viele Fake-Outs. Da gibt es diese Szene, wo Jeff Bridges vermutet, dass im Haus seiner Partnerin und ihrer Tochter eine Bombe eingebaut wurde. Und wir sehen eben, wie Kippschalter umgelegt werden und ein Telefonhörer wird abgenommen und ein Telefon wird eingestöpselt und ein Gasherd angeschlossen und so weiter oder angeknipst und so. Und wir als Zuschauer sollen dann immer denken, oh, das ist die Bombe, oh, nee, das ist die Bombe, oh, jetzt geht gleich die Bombe los und so. Und ich hasse diese Art von Szenen, weil ich glaube, dieses ganze Konzept des Fake-Outs wird auch zu überstrapaziert und dann nach dem 7., 8., 10. Kippschalter, denke ich mir, ja gut, da ist einfach keine Bombe. Und diese suspense-erfüllte Szene am Strand funktioniert eben anders. Da gibt es keine Bedrohung und die wird für mich so befriedigend aufgelöst, dadurch, weil eigentlich Tommy Lee Jones sich überhaupt nicht verdächtig verhält. Und es wird auch von der Kamera nicht suggeriert, oh, ihr zieht da gleich eine Knarre oder so, sondern man könnte ohne jetzt diese, okay, etwas ominöse Musik von Alan Silvestri auch denken, ja, im Grunde ist das einfach eine ganz normale Begegnung am Strand, weil er sagt ja nie an irgendeiner Stelle etwas eindeutig Doppeldeutiges. Am Ende in seinem Säckchen ist auch keine Bombe drin, sondern nur ein paar so Scherenkrebse, die er gefangen hat und so. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr cool konstruiert, eben wegen der Harmlosigkeit, in die sich das Ganze am Ende dann auflöst. Und nicht, weil er am Ende dann sagt, haha, und hier ist meine Waffe und jetzt knall ich euch
Nee,
ab.
nee, das bleibt ruhig, es bleibt quasi so bedrohlich schlummernd mit dem Suspense, dass wir halt wissen, was wir vorher von ihm gesehen haben und kennen. Das ist halt alles schon aufgeladen. Und das strahlt dann einfach nur aus, weil er einfach nur dasteht und grinst. Das ist super. Der Film hat auch tolle Panoramaaufnahmen. Ich mag das. Wir können auch noch über Boston reden. Klar, die Iren müssen natürlich in Boston irgendwie da rum. Rumpfuhrwerken. Es ist ja auch eine irische Einwanderstadt. Das macht schon alles Sinn. Boston Celtics heißt das NBA-Team, ne? Keltisch, Celtics, Iren. Hat er, glaube ich, auch hier den irischen irisches Wappen oder so, so eine Gestalt auf Logo. Das weiß ich, weil ich ja Basketball gespielt habe, früher NBA-Fan war. Aber ich wollte sagen, schöne Panoramaaufnahmen. Der Film zeigt halt auch, wie man es so kennt, so auch aus den 80ern, 90ern, aus den damals noch richtig tollen Hollywood-Actionfilmen. Da zeigt Stadtpanoramen, da zeigt hier Strandpanoramen. Du kriegst richtig Scope, ne? Deswegen, der würde auch im Kino nochmal gut funktionieren. Kriegst richtig schön um die Augen. Schön.
Ja. Auf jeden Fall. Und er ist eben, gut, dass du es nochmal erwähnst, klar verortet in dieser Stadt, von der man auch einiges sieht. Das Lokalkolorit, ein paar Gebäude, architektonische, einfach Eckpunkte, Eckpfeiler dieser Stadt und einfach eben auch mal die Stimmung der Leute dort einfängt, hat mir wirklich auch gut gefallen. Ich mag ja zunehmend, also im Alter zunehmend mehr lege ich Wert darauf, wenn eben Filme klar verortet sind und ich eben mir nicht beim Zuschauen denke, ja, das soll jetzt in New York City spielen, ist aber wahrscheinlich gedreht in Vancouver, weil es da einfach günstiger war. Oder ein Film ist eben in der Metropole angesiedelt, aber man hat nichts von der Metropole gezeigt, außer eben irgendwelche günstigen Industriehöfe, wo eben die Drehgenehmigungen billig waren. Mhm. Also deswegen umso besser, dass wir eben viel von Boston sehen. Ich glaube, deswegen war ich auch gedanklich so ein bisschen an bei The Fugitive, nicht nur wegen Tommy Lee Jones, sondern eben auch, weil das so ein Chicago-Film ist. Und da sieht man eben auch, der spielt ja am St. Patrick's Day zumindest zum Teil und du siehst eben auch nochmal die irischen Einwanderer, wie sie da feiern oder deren Nachkommen. Und ohne diesen Feiertag jetzt werten zu wollen, es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Dieses Setting ist einfach toll und eben klar verortbar für uns zu einer festen Zeit, an einem festen Ort. Und das hat mir gefallen. Ich habe auch gelesen, es sei bis dato damals der teuerste Film gewesen, der je in Boston gedreht wurde. Wahrscheinlich seitdem nicht mehr, weil ich glaube, Mark Wahlberg dreht da mittlerweile fast jeden seiner Filme. Ja. Aber damals war das wohl ein Riesending für die Stadt, dass da so eine große Hollywood-Produktion plötzlich ankam.
Ich will an der Stelle kurz einhaken, weil wir bewegen uns hier auf diesem scheinbar unterhaltsamen, scheinbar so oberflächlich interessanten Thema auf was ganz für mich ganz Essentiellem. Mhm. Ich habe letztens auch wieder Artikel und auch Videos drüber gesehen, über das aktuelle, gegenwärtige Kino, was wir jetzt haben. Und ich rede jetzt nicht nur von Superheldenfilmen, aber ich rede allgemein von dieser fehlenden Haptik im Kino. Da geht es um Ausleuchtungsmechanismen, es geht um fehlende Tiefe im Bild. Ob du jetzt, ich weiß, was war es, Devil's Wears Prada 2 jetzt, ne, wo die diesen Aufzugbeleuchtung nochmal rekonstruiert haben, wie das eigentlich beleuchtet ist, so eine Art, ich sage, Disney-Beleuchtung und also geht durch alle Genres. Will damit sagen, dieses haptische, tiefe, räumlich greifbare, verortbare Kino, das geht uns halt aktuell gerade stark abhanden oder ist abhanden gekommen. Du hast ganz teure Kameras, du hast teure Technik, du hast heute die besten Kameras, die es je gab, und du hast aber ganz oft so eine Art in der Tiefe so ein Verschwimmen. Du hast keine Tiefenschärfen mehr drin, also gar nicht mehr, sondern alles wird nur noch geblurrt. Wie wenn, machen sie nicht immer, aber wie wenn gefühlt fast alles von einem Greenscreen gedreht wäre und du alles austauschen kannst. Und das meine ich, dieses Kino damals hast auch bei dem tollen Lethal Weapon Film und anderen Actionfilmen dieser Zeit, du siehst jedes echte Bild, du hast echte Stunts, wo sie mit Autos durch Glasfassaden durchkrachen. Du spürst dieses Kino. Speed ist auch ein großartiges Beispiel. Du spürst jede Minute dieses Films. Und das will ich nur noch mal sagen, dieses haptische Kino, das geht immer mehr abhanden, gerade was so im Blockbuster- und Großproduktionsbereich betrifft. In einem Low- und Medium-Budget gibt es ja kaum noch Medium-Budget. Hast du das vielleicht noch, dass es echt gedreht ist? Vielleicht, oder auch die machen mit CGI. Das ist toll. Also ich sehe gern so ein Kino. Und nochmal entscheidender Punkt, Explosionsfilm, Feuer, Explosion. Du kannst kein Feuer und auch bei Wasser sehr schwer, du kannst das nicht CGI-mäßig rekonstruieren. Das Auge erkennt den Unterschied. Es ist so fein physikalisch partikelmäßig. Und deswegen, wenn du die Explosion in Blowout dann am Schluss siehst, das ist einfach Wahnsinn. Das kannst du nicht faken. Das kannst du nicht faken.
Blowout ist ein anderer Film, ja. Blown Away. Entschuldige. Kein Problem.
Jetzt war ich so in meiner Euphorie, dass ich noch Blowout gesagt habe. Ja, du hast recht.
Aber Blowout ist ein fantastischer Film.
Der Palmer, natürlich, genau.
Ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich glaube, das Fass kann ich jetzt nicht zur Gänze öffnen, weil es einfach zu groß ist. Aber und ehrlich gesagt, ich bin auch mitnichten so ein Typ, der immer mit hier nostalgisch getrübten Blick auf alles guckt und denkt, oh ja, solche Filme macht man nicht mehr und damals war alles besser. Ich bin mir sicher, das gibt's heute noch, aber du sagst vollkommen zu Recht, gerade so im großbudgetierten Bereich, starbesetzten Bereich, wo man eben auch darauf angewiesen sind, dass die Sachen, die man da dreht, einigermaßen profitabel sind und solche Filme kosten eben mittlerweile 100 bis 200 Millionen Dollar, geht man eben doch sehr, sehr auf Nummer sicher und dreht eben oft digital, kologiert das eben noch alles entsprechend nach. Mittlerweile sind digitale Sets auch oft einfach günstiger als Dinge zu bauen. Ich meine, allein dieses Schiff, das lag dort wohl vor Anker auch in Boston, aber allein das in die Luft zu jagen, würde heute kein Mensch mehr tun, ganz ehrlich. Das würde sich niemand mehr antun, aus technischen wie auch wahrscheinlich versicherungstechnischen Gründen. Und das ist natürlich schade. Deswegen fühle das und die Ironie des Ganzen ist ja, selbst wenn mal alle paar Monate wieder eine große Studioproduktion um die Ecke kommt und die wurde auf Film gedreht, ist sie mittlerweile eben so krass digital nachbearbeitet durch Color Grading, durch irgendwie visuelle Effekte und dergleichen und dann bitte noch schön die Gesichter der Hauptdarsteller bei jedem Close-Up retuschieren, dass es überhaupt nicht mehr nach Film aussieht. Ist mir zuletzt so gegangen beim letzten Jurassic World Film, der letztes Jahr rauskam, wo auch damit geworben wurde, zumindest von Seiten des Regisseurs, der mit Scarlett Johansson ja auf Celluloid, auf 35 mm gedreht. Und ich saß im Kino und dachte, ja schade, dass man nichts mehr davon sieht. Ja,
weil sie das doch, wie du sagst, wieder dann manipulieren. Das ging mir auch bei den letzten beiden Mission Impossible zu. Ja. Ich bin ein riesen Mission Impossible Fan und da freue ich mich auf die Action und auf die echten Stunts, die der Cruise immer gemacht hat. Und das brauchen sie nicht anfangen, könnte ich jetzt hier 10 Minuten Monolog halten. Dann war das Making-of von den Stunts spektakulärer, wo du das ungefilterte Bild gesehen hast, wo die halt mit Rampe und Sicherungsseil oder ohne die Klippe runter. Naja. Und im Film ist auf einmal ein ganz anderer Hintergrund noch drüber gelegt. Warum mache ich dann sowas? Bloß, um es jetzt kurz mal aufzugreifen. Das gibt es nicht mehr. Also diese reine In-Camera, diese In-Camera-Umgebung, Effekte, alles muss nur noch, ja, dann mache ich hier noch was und da noch was, ja, wenn sie meinen.
Ja, aber, ja. Ja, du hast vollkommen recht. Sehr viel banaler, zwei der Sachen, die ich noch erwähnen wollte, eine Szene, die ich sehr lustig fand oder ein Moment war der, als die Tochter den Gashahn aufdreht und wir dann eben damit rechnen müssen, dass da eine Bombe versteckt ist und sie dann, glaube ich, die falsche Hand benutzt und das falsche Knöpfchen dreht und dann sagt die Mutter, nee, mit der rechten Hand, mit der du den Farn einschwörst. Und ich dachte, USA, wow. Also ich käme auf sowas nie, aber anscheinend eine sehr patriotische Familie. Und natürlich ganz toll, die Szene mit Jeff Bridges im Hot Tub seines Onkels, nachdem der eben bei dieser Bombenexplosion ums Leben kommt. Der wird ja dann gekidnappt, ne? Und dann gefesselt und kriegt eine Bombe am Körper platziert und ich möchte nicht sagen, begeht Selbstmord, aber quasi fügt sich seinem Schicksal und fliegt dann in die Luft, Lloyd Bridges. Mhm. Und danach hat eben Jeff Bridges brennt dann eben runter und gibt sich dem Alkohol hin und mein Leben ist sinnlos und was soll ich jetzt tun? Und liegt an diesem Hot Tub und seine Zukünftige, er hat ihren Verlobungsantrag gemacht, kommt vorbei und dann haben die eben so ein hitziges Gespräch und er zieht irgendwann die Knarre und feuert in die Luft und da muss ich leider sehr lachen, weil es so hochdramatische Szene, aber ich dachte, wow, ich würde gerne wissen, was die Nachbarn denken, die gerade in dem Moment vorbeikommen. Da liegt dieser angezogene Mann mit einer Pulle Schnaps und feuert da einfach mal so in einem idyllischen Fort einfach mal eine Knarre. Also,
könnte das wieder Jay Roach sein, den du erwähnt hast, der vielleicht so einen kleinen Comedy-Gag eingebaut hat? So.
Es ist ein bisschen viel. Also das hat dann fast schon so ein bisschen, genauso wie diese 10 Fake-Outs mit der nicht existenten Bombe, das hat fast ein bisschen parodistische Züge. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so gemeint war.
Ja, was können wir denn noch über, jetzt sage ich es richtig, Blown Away, was können wir denn noch sagen? Also
ich fand das End-Up richtig cool und ich fand eben auch schön, dass es voller Gemeinheiten steckt. Also, dass sie wirklich da aufeinander, dass sie immer wirklich rangehen und sich da verprügeln. Es gibt auch durchaus so ein paar harte Spitzen, zum Beispiel, wenn Jeff Bridges' Figur Jimmy heißt er, da den Nägel ins Bein kriegt und er zieht sich diesen Nägel wieder raus, nur um damit Tommy Lee Jones ins Gesicht zu schlagen. Da dachte ich, oh, nett, da ist wieder der Typ, der Stephen Hopkins, der Judgment Night oder Predator 2 gemacht hat oder meinetwegen Night on Elm Street 5, das Traumbaby, Dreamchild, wie auch immer, Freddys Baby, glaube ich. So, und dachte, cool, da ist der böse alte Stephen Hopkins wieder, der eben doch noch mal so ein paar Gewaltspitzen hier reinbringt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ja. Und die haben zwei Stuntmen offenbar wirklich da vor diesem Boot wegrennen lassen. Also angesichts der Größe der Explosion.
Ja.
Ich war authentisch beeindruckt, ja, muss ich sagen. Klar, du kriegst ja noch diese Greenscreen-Aufnahmen, ne, von Bridges und Whittaker, ja, reingeschnitten. Aber da liefen wohl wirklich zwei Mannequins vor diesem Boot davor. Und dachte mir, oh. Ja, ja.
Das ist zum Beispiel sehr gut tricktechnisch gelöst in der Gegenmontage. Genau. Also irgendwie Whittaker und Bridges vor dem Greenscreen damals. Aber das war noch für die damalige Zeit recht aufwendig und gut gelöst. Man sieht schon, dass es eine Trickaufnahme ist, aber das haben sie schon sehr, sehr gut kaschiert. Und dann hast du aber eben diesen White Shot und da rennen die wirklich vor dieser unfassbar fetten, riesigen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon, ich müsste jetzt lügen, also in Lethal Weapon gibt es schon einige richtig irre große Explosionen, auch in anderen Actionfilmen, aber ich glaube, die mit diesem Boot, und ich glaube, das ist auch, also bin mir sicher, das ist die, wo dann auch irgendwie dann die tausende Fensterscheiben gesplittert sind, die Druckwelle, also mit den Stuntman da noch zu sagen, das ziehen wir jetzt durch, wahrscheinlich war das so langsam der Anfang vom Ende, wo man vielleicht auch gesagt hat, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, auch auf Dauer. Also man muss ja beim Actionfilm alles immer toppen. Ja, und wenn ich mir jetzt hier, kurzer Switch, Sam Mendes Spectre, James Bond, die ist ja, glaube ich, noch größer, die Explosion, aber die wirkt aber kühl, weil die ist zwar gefilmt und ich glaube, sie haben es auch in der Aufnahme, dass sie dann noch in die Kamera weggehen, die beiden, aber die sind so weit weg, dass halt keine Gefahr bestand. Und was will ich denn spüren? Was hatte ich denn gesagt? Ich will die Gefahr spüren beim Actionfilm. Ich will denken, die sterben gleich. So dieses Gefühl. Und das ist schon irre. Also wie die da noch ins Wasser gesprungen sind, oder was, ist schon krass. Da hätte ja alles schief gehen können.
Ja. Ich habe Spectre dieser Tage noch mal ganz frisch erlebt, weil mein Sohn den gucken wollte. Und das war der einzige Bond, von dem ich bisher gesagt habe, den möchte ich dich noch mal sehen, weil den finde ich halt wirklich doof. Mhm. Also den Craig-Bond. Und wir haben ihn dann auch geguckt. Und ich hatte genau den gleichen Gedanken bei der Explosion. Also einerseits noch mal hier digitale Retusche und noch ein paar Explosionen einfach durch visuelle Effekte dazugepackt. Und dann auch dieses Moment, auch mittlerweile. Ich war überrascht von, ehrlich gesagt, jetzt beim Wiedersehen in Spectre, dass man das so überhaupt noch macht, weil das so x-fach parodiert wurde, wo eben zwei Personen oder eine Person so fast emotionslos sich dann von der Kamera, also von der Explosion abwendet und dann so kühl in Richtung Kamera zuschreitet, weil ich denke so, oh, es ist so ein Actionfilm-Klischee, dieses ich bin der Held, ich wende mich ab und die Explosion kann mir gar nichts, während man hier eben wirklich merkt, die Druckwelle zerreißt die fast.
Ja, also das ist eine irre Einstellung. Also ich würde sagen, ne, wir haben jetzt schon eine Weile über den Film getalkt. Der Film hat sicher Schwächen, ja, also der Film ist echt durch und durch echt kein Meisterwerk, kann man echt viel mäkeln, aber allein für die Explosion am Ende lohnt sich das fast, möchte man sagen. Gut, der Film könnte eine Viertelstunde kürzer sein, könnte man ein bisschen straffen, fairerweise, ja, mit allem, aber der bietet schon Unterhaltungswert und diese Explosion am Schluss ist wirklich, wer Actionfilme mag und den Film noch nie gesehen hat, ich glaube, dem können wir sagen, gucken einfach mal an, hast du nichts Falsches gemacht.
Bin komplett bei dir, um es ganz auf meine einfachste Weise das runterzubrechen, würde ich auch sagen, er ist ein bisschen actionarm und ein bisschen zu konventionell, um nicht zu sagen klassizistisch gestrickt in Sachen Story und Figurenzeichnung. Und es ist eben auch so, dass man sich immer wieder denkt, das kenne ich doch schon so oder so ähnlich aus 100 anderen Hollywood-Actionfilmen. Aber und es dauert ein bisschen lange, bis er so richtig rumst. Aber zwischendurch eben immer wieder hübsche Momente. Und ich gebe dir ja recht, man fühlt sich anders, man fühlt eben den meisten Szenen auch an, das ist handgemachte Effektkunst und nicht zu verachten, doch. Mhm. Ich habe den auch im Kino gesehen, zweimal. Einmal mit 15, als der rauskam. Ah. Und jetzt letztes Jahr wieder im Com-Kino in Nürnberg, als man den zeigen wollte. Der Sebastian Schwitter war da. Und der redet ja auch gerne über Filmmusik. Und der hatte eine kleine Alan Silvestri-Retrospektive vor und wollte eigentlich Predator 2 zeigen, erzählte er dann in seinem kleinen Vorwort und meinte, die Kopie hätten sie leider nicht bekommen. Sie müssten jetzt leider Blown Away zeigen. Mhm. Selber Regisseur, selber Komponist, aber anderer Film. Mhm. Und alle waren so leicht enttäuscht, aber als der Film dann rum war, waren alle doch ganz zufrieden, möchte ich sagen.
Cool, cool. Ja, da hast du diese mehrfache und auch Kinoerfahrung, ja. Ich weiß nicht, wir können ja entspannt zum Specialist überschieben. Möchte als Übergang noch sagen, das, was halt Blown Away, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen technisch und vielleicht selbstverliebt ist, was aber wirklich macht, er vermittelt mir ein Gefühl und das macht der Specialist eben nicht, obwohl das in vielen Szenen so vorgibt und suggeriert, so sehr aufdringlich fast schon. Blown Away vermittelt mir halt diese Bombenentschärfungstechnik, diese ganzen Mittel, diese ganzen Details. Und das wird sehr akribisch alles abgefilmt in Nahaufnahmen, in Blickwechseln und. Sodass du das Gefühl hast, du bist halt wirklich in diesem Bombenleger- oder Entschärfungsuniversum drin. Und der Film hat es so in seiner DNA drin. Und das fehlt mir bei The Specialist halt völlig.
Sehr schön. Ein gelungenes Intro für einen Film, der, ich würde sagen, auch sehenswert ist. Vielleicht auch manchmal einfach nur aus so einem morbiden Interesse daran, wie man eigentlich ein, auf dem Papier finde ich, unzerstörbares Konzept zu großen Teilen kaputt machen kann. Ich möchte jetzt auch nicht The Specialist ungespitzt in den Boden rammen, weil der Film ist nicht furchtbar. Dennoch denke ich mir so auf die, mit Blick auf die Prämisse, aber vor allem auf den Cast. Und wir reden ja nicht nur von Sly Stallone, sondern auch von Sharon Stone, von James Woods, von Eric Roberts, von Rod Steiger. Da ist schon tolles Personal drin. Das sollte doch eigentlich funktionieren, aber
geht so. Also ich muss sagen, mir hat ja James Woods trotzdem noch fast mit am besten gefallen, auch wenn du wahrscheinlich jetzt berechtigt sagst, der ist auch manchmal echt drüber. Und Eric Roberts,
als Mensch ist der unmöglich, aber als Schauspieler, vor allem als Betty, toll. Ne, der ist toll. Toll.
Genau, also das fand ich cool. Also vielleicht können wir auch den Einstieg da wählen. Es gibt eine Szene. Oder möchtest du erstmal die Inhaltsangabe vorlesen vielleicht? Besser.
Ich weiß nicht, ob ich es möchte, aber ich mache es einfach mal. Und dann sprich bitte weiter. Lago schreibt bei der UFDB, die attraktive Mae Monroe, das ist Sharon Stone, will die Ermordung ihrer Eltern durch die Mafia rächen und versucht zu diesem Zweck den Sprengstoffexperten Ray Quick. Ist ja ein geiler Name. Ich hörte immer nur Ray. Dass der Quick heißt, mit Nachnamen hatte ich komplett vergessen. Ray Quick, Sylvester Stallone, für sich zu gewinnen. Dieser sagt letztendlich zu, ahnt aber nicht, worauf er sich einlässt. Denn abgesehen davon, dass bei den Gangstern ein alter Bekannter, James Woods, auf ihn wartet, verbirgt auch seine Auftraggeberin etwas vor ihm. Genau, Louis Lusser ist der Regisseur. Ich glaube, so auf Seiten der Crew sei auf jeden Fall noch John Barry, der die Musik geschrieben hat, langjähriger, jahrzehntelangjähriger Bond-Haus- und Hofregisseur-Komponist zu nennen. Und Kamera Jeffrey Kimball, Drehbuch kenne ich nicht, Alexandra Zeros, basierend auf, Suggested by the Specialist Novels.
Habe ich auch im Vorspann gelesen, habe mich jetzt aber nicht so recherchemäßig damit beschäftigt, was diese Specialist-Novels sind. Also wenn man jetzt an Jack Reacher denkt, dann weiß man, da gibt es die Bücher und so. Ne? Aber ich fand auch den Suggested ist geil, ja.
Nee, ich deute das so, dass es tatsächlich inhaltlich mit keinem der Romane irgendwas zu tun hat, sondern man einfach nur ein paar Figuren rausgenommen hat und vielleicht die grundsätzliche Prämisse und damit gemacht hat, was man wollte. Ja. Aber ich frage mich eben dann bei solchen Sachen wie Gage oder Tantiemen, ob das da eine Rolle spielt, dass man eben sagen kann, der Autorin dieser Bücher, ja, wir haben ja nur hier Vorschläge von dir übernommen, aber nicht deine Romaninhalte. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, wenn aber ein Autor offiziell oder als Suggested by mit Autor genannt wird, dann wird, also weiß ich jetzt nicht, haben wir sich damit mit dem Making-of so beschäftigt?
Ich bin über das Adjektiv gestolpert, ich bin über das Adjektiv gestolpert.
Dass ich schon da einig geworden bin.
Ja, und ich bin überrascht, um das Thema Opening Credits mal abzuschließen, dass eben Eric Roberts anscheinend 94 noch den Star-Status hatte, um ein And Eric Roberts Ass zu bekommen, weil ich glaube, das bekäme der heute nicht mehr. Okay. Also heute ist der mittlerweile eher so B- oder C-Liga und dieses And Eric Roberts Ass, aber naja, gut, er war ja mal ein Ding, also er war ja mal besser im Geschäft, glaube ich, als das heute ist.
Ja, ich glaube, die 80er waren recht wichtig auch für ihn. Da hat er einige prägende Rollen gehabt und
schon eine Weile
nicht mehr. Vorspanntitel abgeschlossen. Ich möchte nur sagen, ich glaube, Sylvester Stallone, können wir auch am Schluss vielleicht noch mal kurz drüber reden, der orientiert sich auch gern an Stories, an Geschichten, an Vorlagen. Er hat ja Rambo auch überarbeitet. Ich will sagen, ne, die Specialist Novels oder das Get Carter Remake, der hat immer wieder auch Figuren, habe ich das Gefühl, die vielleicht schon mal etabliert sind oder aufgebaut wurden, wo er sagt, die würde ich gerne mal spielen und die würde ich gerne verkörpern. Ne? Macht er, glaube ich, regelmäßiger in seiner Karriere. Lass ich jetzt mal so als offenen Gedanken, können wir da nochmal aufgreifen, wenn uns noch mehrere Titel mit ihm einfallen. Aber ich glaube einfach, dieser Ray Quick, wie du sagst, schade eigentlich, ja, wirklich, dass das Quick nicht oft genannt wird im Film. Mir ist es nicht wirklich aufgefallen. Könnte man eigentlich so als Dauergag bringen, so aller. Ich stelle mir das gerade so vor, also es kommt jetzt nicht im Film vor, ne? Ich fantasiere jetzt was dazu, um den Film noch ein bisschen schöner für mich zu machen im Kopf. Telefoniert öfters und sagt, wie ist Ihr Name? Ray Quick oder so. Das könnte man so als Markenzeichen, aber nee. Es bleibt auf der persönlichen Du-Ebene. Ne?
Ja. Ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, auch mit Ausnahme von ganz wenigen Stoffen ist fast alles, was so Stallone in seiner sehr kommerziellen Karrierephase, möchte ich mal sagen, beginnt frühe 80er, also nach dem Riesenerfolg von Rocky, aber ich glaube doch viel mehr nach dem von Rambo oder First Blood, war schon so, auch nach meinem Gefühl, fast alles, was er angefasst, immer so mit dem Gedanken im Kopf entstanden, lässt sich daraus eine Reihe bauen, so eine neue Screen-Persona etablieren, aus der man dann Profit Beat schlagen kann. Er ist ja ein Franchise-Typ, ne? Es gibt die Rocky-Reihe, es gibt die Rambo-Reihe, es gibt die Expendables-Reihe. Er ist ja schon ein Fan von solchen Formaten. Mhm. Und auch eben mit Blick hier drauf könnte man sich vorstellen, dass wäre das hier noch mehr durch die Decke gegangen und hätte eben Sharon Stone auch nicht danach gesagt, ich möchte vielleicht einen anderen Karriereweg einschlagen, hätte man ja auch noch Fortsetzungen zu drehen können, wie bei den Jack Reacher-Filmen. Ja. Also derselbe Fall war es ja auch fast 10 Jahre zuvor bei Cobretti, also die Figur, die er spielt, auch basierend auf einer Romanvorlage, auch damals mit dem Gedanken entstanden, das weiß ich deswegen so innig, weil wir kürzlich über den Film hier gesprochen haben und eben über die Karriere des Regisseurs George B. Cosmatos, total darauf konzipiert, daraus eine Reihe zu machen. Also Stallone war selber nicht entsetzt, aber so mittelmäßig enttäuscht von dem mittelmäßigen kommerziellen Erfolg und es hat wohl auch gekracht am Set und gesagt, okay, Cobra, die Figur gebe ich dran. Aber The Specialist gucke ich auch an und denke mir, das ist wirklich so konzipiert, wenn das hier durch die Decke gegangen wäre, Stallone gesagt, nächstes Jahr, ich bin zurück.
Absolut, du hast recht. Und genau wie bei Cobra, zu Cobra hatte ich ja auch das Booklet damals noch schreiben dürfen, als der vor einiger Zeit hier rauskam. Das fiel mir auch auf. Also ich habe The Specialist jetzt geguckt, auch zum ersten Mal. Mit Reis. Ich dachte mir, das ist die Herangehensweise wie Cobra. Und ich möchte begründen, warum. Ja, du hast in Cobra hast du so ich weiß nicht, pseudo-ikonische Momente, wie ich zerschneide die Pizza mit der Schere oder hab hier so ein Merkmal, so ein Gimmick, was nur für die Figur ist. Dann hast du hier bei The Specialist, ich bin kein Katzenfreund, aber ich komme mit denen schon irgendwie klar, hast du immer dieses Katzenviech, was ihm da am Bein hängt und mitläuft. Gleich am Anfang, das merkt man richtig, soll so ein Establishing, der harte Typ, aber eigentlich mit dem soften Herzen, mit der Katze und ist eigentlich ein guter. Und er hat ein paar solche Momente, hat eben auch Specialist, die mich so vom Aufbau an Cobra erinnern. Und ich stelle mir da wirklich Stallone, der ist ja auch ein Drehbuchtyp und ein Schreiber, ne? Ich stelle mir den in seinem Studio-Office vor, wie der am Tisch sitzt, vor dem Skript und sich überlegt, was könnte ich in diese Figur noch so, was will ich transportieren? Da, glaube ich, hat er sich übelst eine Rübe immer gemacht. Und nebenbei hat er gepumpt und dann hast du hier diese Adern auf den Armen, die ich bei ihm echt nicht mag. Ja, und das wirkt so ein Mix-Cocktail auch in Specialist. Und dann ist der Film halt am Ende echt nicht gut gespielt, sondern es wirkt alles so bemüht immer und so. Da muss man auch mal sagen, also ich habe nichts gegen Action und wenn die sich dreschen, ja, aber überleg mal ideologisch die Szene in dem Bus. Das soll so freundlich cool rüberkommen, wie dann quasi die Halbstarken sind es eigentlich nur, die Füße hochlegen und sich fuck you zu ihm sagen. Mehr machen die nicht, die gehen ihn nicht mal körperlich an. Ja, sondern die zeigen ihm halt fetten Stinkefinger und sagt, ich stehe hier nicht auf, ärger die Leute und mach den Sitz nicht für die Dame frei. Und dann kommt Stallone und trischt den am Ende durchs Fenster raus, wo ich mir dachte, ja geil, du hast jetzt der Frau den freien Platz im Bus beschafft, aber eben nebenbei ich glaube, der Bus fährt auch nicht mehr weiter. Also was hat das jetzt darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil sonst macht man sich da den Spaß vielleicht kaputt. Ne?
Ich habe schon viel über die Szene nachgedacht. Gut, dass du sie nochmal zur Sprache bringst und ich danke dir für deine anderen Einwürfe, die ich auch alle, ich habe jetzt die ganze Zeit, ja, niemand sieht das, aber vehement genickt, weil ich dir in allem zustimme. Das ist sehr, sehr bemüht um diese ikonografischen Momente und Sidekicks und das ist wie Paulies Roboter in Rocky 4. Das ist einfach, das geht so nach hinten los und in dem Fall hier die Katze, von der ich denke, ja, niedliche Katze, was soll das eigentlich? Es ist auch wieder so ein Stick. Es ist einfach so ein statt Figurenzeichnung kriegen wir eben so Momente, die suggerieren, da ist mehr an Charakter da, als eigentlich auf der Leinwand zu sehen ist oder in Dialogen zu hören ist. Und ja, ich finde das auch, ich glaube, das kann funktionieren, wenn der Film actionreich genug ist, gut gespielt, eben vielleicht knackige One-Liner hat und einfach mit einem Budget gesegnet ist, wo man eben jeden Moment auf der Leinwand glänzen sieht. Aber hier, das hat echte Längen. Also ich habe tatsächlich auch irgendwann auf die Uhr geguckt. Es passiert im Grunde bis so ungefähr rund um die 60, 70 Minuten Marke kaum etwas, außer dass wir unzählige Beschattungsmomente haben, Szenen am Pool, in denen eben Sharon Stone mit Eric Roberts anbändelt und immer dazu wieder diese Voice-Over-Dialoge zwischen Stone und Stallone, wie sie sagen so, du hast doch auch eine dunkle Vergangenheit. Ja, aber ich will nicht darüber reden. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Ja, auch ich habe ein düsteres Geheimnis. Und es geht da, oh, ich dachte, also vollkommen die redundante Dialogzeilen. Ich glaube, dieses Stallone-Konzept, gut, dass du auch nochmal ihn erwähnt hast in seiner Funktion als Drehbuchautor, in der er sehr erfolgreich war, preisgekrönt, nicht zuletzt für Rocky, ist er hier tatsächlich gescheitert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er mitgeschrieben hat und das Konzept, vielleicht war es ja mal ein gutes Konzept, aber kaputt gemacht hat, zu sehr durch dieses, das muss jetzt ein Star-Vehikel sein. Weil ich glaube, eine Lösung wäre schon gewesen, ihn und Stones Figur mehr so auf Augenhöhe begegnen zu lassen und ihr etwas mehr zu tun zu geben. So haben wir eben immer nur ihn in einer aktiven Rolle, sie als die passive Nymphe, die ihrem Widersacher zur Strecke bringen will, aber es am Ende auch nicht tun darf. Er erledigt das Ganze da. dann. Und zwischendurch sehen wir tatsächlich körperlich, und ich störe mich jetzt nicht daran, aber es ist schon auffällig und dadurch ein bisschen amüsant, körperlich fast mehr von ihm als von der Frau, die zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere hauptsächlich dafür bekannt war, sich vor der Kamera auszuziehen, was ich einfach sehr amüsant fand. Also sie kam gerade aus Basic Instinct und Sliver hier reingegrätscht. Und dann ist aber Stallone, der bei jeder Gelegenheit sich komplett entkleidet und sagt, ja, guck mal hier, ich zeige euch jede Ader auf meiner Schulter hervortreten, jede Vene. Sehr witzig,
ja. Ja, gut, dieses glaube ich, Action-Körperliche bei Stallone, das kommt natürlich aus diesen Rambo-Filmen mit rüber. Ja. Er hat ja auch...
Er war Ende 40, ja, sieht der gut aus wie Ende 40, aber er sieht eben auch aus wie eine Maschine. Das hat nichts mehr Menschengleiches.
Ich mag die Adern, bei ihm habe ich noch nie gemacht. Das ging relativ früh los. Ist auch, brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, über das Training und die Spritzen da sprechen, was die sich da reinballern, egal. Das sieht einfach nicht lecker aus. Will sagen, der war auch schon mal da extremer drauf, Body, ne? Aber da kommt natürlich schon noch viel 80er Körperkultur rüber. Wir reden jetzt hier von 94, ne? Allein diese Dusch-Sex-Szene, über die wir auch noch reden können, das wirkt eigentlich wie ein sexy Aerobic-Clip, Punkt. Und jetzt, was ich eigentlich sagen will, Sharon Stones Rolle, ich hab mir auch dann zeitlich ein bisschen Gedanken gemacht. Sie hatte ja den Durchbruch mit Basic Instinct. Heute rückblickend weiß man ja, was da auch so ein bisschen abging. Wie sehr sie auch, glaube ich, lange Zeit auch so ein bisschen tun musste und sich in einer gewissen Rolle fügen musste. Ich glaube, sie durfte gar nicht so echt sein, auch als Frau, wie sie als Darstellerin, wie sie vielleicht war. Und das hast du hier auch so ein bisschen in der Rolle. Ich glaube, Stallone ist schon kein... Von der Idee und auch von der Story ist er, glaube ich, schon ein Guter. Der will immer, glaube ich, immer moralisch korrekte Sachen rüberbringen. Und auch befeuerte er sie ja als, sag ich mal vorsichtig, starke Frauenfigur, ne, mit diesem Film. Aber was wird dann letztlich draus gemacht? Und ich muss an der Stelle fairerweise sagen, ich glaube... Verhoeven, und da war sie damals noch jünger und hatte noch nicht so viel mitzureden, auch bei Michael Douglas und Verhoeven, war da, glaube ich, ein bisschen respektvoller, trotz der expliziten Szenen, als was du hier siehst, weil die rennt ja trotzdem ganz oft nackt rum, muss sich ins Gesicht schlagen, also nicht tätscheln, sondern schlagen lassen, belästigen lassen von allen möglichen. Jeder Typ hat irgendwie die Pratzen bei ihrem Gesicht und belästigt sie. Die muss sich an die Brüste grapschen lassen, sonst wohin. Dann ist sie schon auch viel nackt zu sehen. Ich denke mir dann immer, hätte man das nicht ein bisschen dezenter machen können? Also ich meine, die Erotik ist ja bei ihr automatisch mit da. Aber ja, sie wirkt schon so ein bisschen auch auf Verschleiß gespielt da, genau. Und ich glaube, die wirkliche Rolle, die sie ja auch da spielt, dass sie eben mit Eric Roberts anbandeln muss, dieses Potenzial, was du am Anfang hast, ich muss den Typen auf den Mund küssen, der hier meine Eltern gekillt hat oder killen hat lassen. Ja. Da kannst du so viel draus machen. Das wird kurz gezeigt und dann plätschert das so dahin und dann zerfließt der Film in belanglosen Dialogen hin oder her, wo dann James Woods auf einmal da steht, vorher da ist und Eric Roberts kommt, was machst denn du hier? Und die vorher irgendwie einen Abtausch hatten. Das ist alles so auf der Oberfläche dann so. Und da dachte ich mir, da hättest du mehr draus machen können. Ja.
Es ist ein merkwürdig komplizierter Racheplan ihrerseits, aber auch der von James Woods später. Aber das denke ich bei all diesen Filmen, inklusive Blown Away und Speed, den wir schon x-fach genamedropped haben. Also das ist immer so, dass ich mir denke, ja, das geht doch alles viel, viel einfacher. Also erschießt den doch einfach oder überleg dir was anderes Sadistisches, wenn du meinst, eine Kugel sei zu gnädig. Aber diese ganze Nummer hier mit Stallone, dass sie ihn engagiert und so weiter, ich weiß auch nicht. Aber zu dem anderen, was ich viel spannender finde, ehrlich gesagt, ja, ich habe mir auch darüber unverhältnismäßig viel, glaube ich, Gedanken gemacht, darüber, wie Sharon Stone hier inszeniert wird. Ich glaube, Stallone ist als noch größerer Star zum damaligen Zeitpunkt, als männlicher Star, ich meine, man darf natürlich auch nicht den zumindest in Hollywood eingebauten Sexismus da einfach vergessen, natürlich da mehr Mitsprache berechtigt, da bin ich mir absolut sicher, was das Skript betrifft, was die Art und Weise betrifft, wie man Szenen dreht, aber Stone war ja auch ein großer Star und ich habe mich da schon gefragt, wie viel Mitspracherecht hatte sie hier, wie viel stellt sie sich willentlich aus, wie viel auf Geheiß der Produzenten und von Stallone, ich bin mir nicht ganz so sicher, weil ich möchte ihr da auch Selbstbestimmung zuschreiben, aber es fällt eben schwer, daran zu glauben, dass sie da viel mitzureden hatten, wenn wir eben eine, und du hast ja schon so halb herbeizitiert, Szene haben, in der sie einfach nur ein Telefonat führt und eben trotzdem da nackig sitzt und dann aufspringt und nochmal durch die Wohnung geht, alles natürlich ästhetisch sehr, sehr schön, gut ausgeleuchtet und so, also sehr, sehr ansprechend, aber ich mir trotzdem dabei denke,
warum?
Ich glaube, ja, warum? Titillation könnte man argumentieren. Ich habe irgendwo gelesen, was ich ganz amüsant fand. Ich gehe da jetzt nicht mit, aber es wäre so ein bisschen, der Film sehe aus, gerade mit den vielen Pool-Szenen und Sharon Stone die immer wieder nackt rumläuft, wie als hätte irgendjemand in den 90ern Joe D'Amato $50 Millionen gegeben, um einen Film in Miami-Film zu drehen. Und ich denke, ja, ist eine hübsche Idee. Aber das ist ja offenbar schon ein Film, der auf ein sehr mainstreamigeres, größeres Publikum schielt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alles so ein bisschen zu spät und zu daneben ist und zu, ich weiß nicht, 94, auch mit Blick auf Stallone, andere Star-Karrieren waren da woanders und auch Sharon Stone, glaube ich, auch schon gedanklich ganz woanders. Ein Jahr später kam Casino raus und offenbar wollte sie auch andere Rollen spielen. Und hier spielt sie eine 20-Jährige als 36-jährige Frau, die darüber die ganze Zeit lamentieren muss, dass man vor 10 Jahren, und durch die Flashbacks wissen wir, vor 10 Jahren war sie ein Kind doch anscheinend, jemand ihre Eltern umgebracht hat. Und ich denke mir, nee, also irgendwie der Film wirkt so merkwürdig aus der Zeit gefallen. Mhm. Wir sehen Stallone, der aussieht wie im Grunde, als sei er aus dem Jahr 1986 und eine Sharon Stone aus dem Jahr 1990. Es ist echt so merkwürdig, dieser ganze Film.
Das hast du auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Ich habe jetzt gern zugehört, das hat es ganz gut getroffen. Ja, ich hatte, weil ich mir gestern noch den Gag erlaubt hatte, so ein kurzes YouTube, ich glaube es war nur 3,5 Minuten Interview mit Stone reingezogen, also zeitgemäß aus der Zeit. Ich glaube sogar mit Outtake am Anfang, wo sie nochmal ansetzen mussten nach 10 Sekunden, war echt witzig, wo er halt so 3 Minuten über die Rolle erzählt und du merkst halt wirklich, sorry, wenn ich das sage, wie wenig Substanz da eigentlich dahinter ist. Der hat halt gemeint, ja, was würde diese Rolle besonders machen, fragt ihn hier. Und ich glaube, das war schon ein relativ renommierter Television-Host damals in den USA, wo auch die Stars immer regelmäßig da saßen.
Charlie Rose?
Kann sein. Oder ja. Vielleicht war es auch
irgendwas Late-Nightiges.
Nee, Late-Night, ja. Ich glaube, es war ein extra aufgezeichnete Interview mit Studio, also richtig. Und dann sagt er eben, naja, das ist jetzt, klar ist das eine Rolle mit Action, es ist ein Action-Typ, das nach dem Motto, da komme ich ja her, aber es ist diesmal, das ist das Besondere, auch eine Figur, die wie soll man sagen, erotically driven, also oder eben von dem Gefühl her getrieben und auch so leicht erotisch getrieben zu der Figur handelt. So, und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann habe ich nochmal über den Film nachgedacht und diese, sorry, wenn ich es jetzt sagen muss, diese unsäglichen, das will so ein bisschen wie Neo-Noir wirken, ganz vorsichtig jetzt benutzt den Begriff, ganz hauchdünn. Es ist kein Neo-Noir-Film, überhaupt nicht. Diese Monologe am Telefon. Du hast in dem Film, lass mich lügen, 5 oder 6 Mal schön gleichmäßig verteilt im ganzen Film, so Off-Monologe, wo du Stallone am Hörer meistens nur hörst mit seinem tiefen Bass, ich habe es im Original geguckt, und Sharon Stone, wie sie sich unterhalten. Und du siehst sie an separaten Orten eingeblendet. Sie sind ja nicht zusammen in den Bildern, wie sie halt so einen Dialog führen. Und das scheint halt über den Film verteilt, ihre Liebesbeziehung, vorsichtig ausgedrückt im Off, zu reflektieren, bis es dann eben zu dieser einen Sexszene kommt, die dann sicherlich ästhetisch gut gemacht ist, auch gar nicht so kurz, ich glaube, die geht schon 3 Minuten, aber wo ich mir dachte, hey Leute, das haut mich halt null um. Also ich meine, da gucke ich mir halt 20 Sekunden Basic Instinct mit dem Eispickel an und dann war vorbei. Das hat viel mehr Intensität. Also das ist alles so, nee, das hat nicht gezündet.
Die begegnen sich ja auch tatsächlich vor dem Koitus, glaube ich, nur einmal ganz kurz persönlich. Du hast ja vollkommen recht, das Einzige, worauf wir uns als Publikum stützen müssen, um eine sowas wie eine emotionale Bindung aufzubauen und mit den Figuren mitzufiebern und auch die Romanze zwischen den beiden zu glauben, sind diese Voice-Over-Dialoge, Gespräche, die sie offenbar in der Vergangenheit geführt haben, die über aktuelle Szenen gelegt oder hinter aktuelle Szenen gelegt werden. Trotzdem hatte ich zu dem Zeitpunkt, als sie sich da begegnen und 2 Minuten später liegen sie in der Kiste, nicht einmal das Gefühl, dass die beiden sich wirklich kennen. Nee. Und man muss eben auch einfach sagen, Stallone und Sharon Stone, jeweils auf ihre Arten und Weisen, sind schon sehr ästhetisch ansprechende Menschen, wenn man sowas mag. Also wenn man eben auf dem Bodybuilder-Typus steht, mit Sicherheit gut. Wenn man auf die kühle, blonde, quasi Noir-Femme Fatale steht, ist wahrscheinlich auch Sharon Stone einfach eine bildhübsche Frau. Sie sind beide konventionell attraktive Menschen. Und trotzdem steigen die in die Kiste und ich denke mir, ich fühle gar nichts.
Das ist keine Nähe.
Und ich fühle doch nicht mal, also ich möchte doch nicht mal sagen, ich fühle da keine Romanze, keine Liebe. Ich fühle auch keine wirkliche Erotik, weil ich eben auch merke, und da sind wir wieder bei dem ganzen Körperausstellen, weil es sich eben anfühlt, als seien die wirklich nur so gefilmt auf größtmögliche, auf bestmögliche Ausleuchtung und oberflächlichen Glanz, oberflächlichen Appeal getrimmt. Anders als bei Basic Instinct, das ist immer so ein unfairer Vergleich, ich vergleiche Blown Away mit Speed, ich vergleiche The Specialist mit einem Meisterwerk des erotischen Kinos, aber gut, jetzt mache ich es mal. Bei Michael Douglas und Sharon Stone hat eben der Sex auch im Basic Instinct, das ist immer noch so ein bisschen rough, das ist immer noch so ein bisschen nachvollziehbar, das ist immer noch so ein bisschen, sie drückt seinen Kopf zwischen ihre Beine und es hat alles so ein bisschen auch sowas Unmittelbares und Spontanes. Und hier wirkt das so, als hätten die 3 Wochen lang eine Choreografie eingeübt, bevor sie Sex miteinander haben.
Und das ist wirklich anstrengend. Das muss man auch sagen, das ist auch so ein, das wirkt wie ein absolut großbudgetierter Hochglanz-Soft-Porno in diesen 3 Minuten. Ja, mit Megastars. So. Und wir hatten uns im Vorgespräch ja, wir waren uns auf Blown Away relativ bald einig und dann. Das können wir jetzt auch kurz spoilern, unseren Background. Dann haben wir gesagt, oder ich habe, glaube ich, nochmal schnell geschrieben. Also vielleicht für eine ganze Folge mit 70 Minuten reicht vielleicht Blown Out nicht ganz. Lass uns noch einen zweiten Film machen. Dann hat so eine Liste rumgeschickt mit Action-Filmen der 90er. Und da habe ich mir gedacht, Specialist, noch nie gesehen, kurz durchgeklickt im Internet. Und dann kommt mit einer der schlechtesten Sexszenen und gesagt, den machen wir. So ein bisschen als Aufhaltern. Okay. Und dann gucke ich diese Szene und denke mir, ja, das ist halt so Hochglanz, aber wie wir es gesagt haben, keine Nähe. Das wirkt so gestelzt ich meine, du siehst schon Haut, aber es geht einem halt einfach nicht nahe. Ja. Wir brauchen jetzt gar nicht lange darüber reden, weil wir müssen über James Woods reden und es gibt ja andere Reize in dem Film noch, ne?
Ja, gibt es tatsächlich. Aber wenn wir über sowas sprechen wie Blown Away oder The Specialist, ein Film, der sich maßgeblich darum dreht, dass da eben Bombenleger, Bombenbauer, Bombenentschärfer, wie auch immer, sind, rechne ich mit fetten Explosionen und Actionspitzen. Auch die haben wir hier auch nur, die sind wirklich schmal. Ich habe vorhin so ein bisschen rumgewitzelt über Szenen, die in Hollywood spielen sollen, aber die man dann in irgendeinem Vorort zwischen lauter Lagerhallen gedreht hat. Auch hier ist das wieder der Fall. Wir sind nicht in Hollywood, wir sind in Miami, Florida und man sieht auch ein bisschen was und man sieht auch Krebse wiederum, wie in Blown Away, sah man auch Krebse hier, werden Krebse dann am Ende landen auf dem Auto hier von James Woods, auch ein wirklich hübscher Moment. Aber die ganzen Actionspitzen, die wir haben, wirken alle so unglaublich klein skaliert. Sie befinden sich in Parkhäusern, am Pier, in irgendeinem alten Lagerschuppen. Es wirkt alles so, also es fliegt kein Haus in die Luft, nichts Innerstädtisches. Ich glaube, der einzige Moment, in dem mal wirklich wir konzeptionell zumindest was Reizvolles haben, wir reden gleich über James Woods, ich verspreche es, nämlich als dieses Loft da, das so an diesem Hang ist platziert.
Das ist so geil. Das ist der absolute Höhepunkt des
Films. Ich muss sagen, es ist originell. Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber die haben es tatsächlich versucht, eine Explosion im Originalmaßstab so darzustellen und das nur mit Hilfe eines kleinen Modells und Gegenschnitten auf 2 Schauspieler von einer Fensterfront, die mit Bluescreen oder Greenscreen abgehängt ist und dann den Hintergrund da reinkopiert. Das heißt, dieses Apartment bricht quasi ab und droht ins Meer zu fallen. Und statt dass sie wirklich eben zeigen, wie sich eine Kulisse bewegt oder die einfach die anwinkeln, weil sie die auf so einen Gimbal gebaut haben und bewegen können, hat man dann einfach den Greenscreen-Hintergrund gefüllt mit einem, ich hoffe, ich beschreibe das richtig, mit so einem Meereshorizont.
Ja, ganz genau. Denn du hast einen Meereshorizont.
Der abkippt.
Der
abkippt und dann werfen sich die Schauspieler auf den Boden und schreien.
Ja, das ist so eine Art Rückbeleuchtung, ne? Also und ja.
Ich glaube nicht, dass es Rückprojektion ist. Ich glaube, es ist ein Greenscreen-Effekt, okay.
Aber ja, diesen Effekt hat es. Als die Szene losging, da habe ich mir gedacht, wie lösen die das jetzt? Was fängt da an? Und dann merkst du richtig, wie du gesagt hast, dass erstmal das Bild in sich so schief nach unten zieht und du denkst dir, was wird das jetzt gerade? Was wird das? Und er verfolgt das und verfolgt das und dann, wie du es richtig beschrieben hast, mit diesem Modell, was dann. Und das Coole ist, du musst dabei auch James Woods Gesicht anschauen. Seine Reaktion ist dann unsere Reaktion. Der denkt sich die ganze Zeit WTF. Und das passt in dem Moment so super. Und ich musste, der Film hat mich echt kühl gelassen die ganze Zeit. Bei der Szene musste ich so richtig herzlich laut lange lachen. Das fand ich so richtig. Und ich dachte, danke wenigstens dafür. Das war unterhaltungstechnisch, war das Bombe. Und dann bricht dieses halbe Haus runter und dann auch noch so. Flugsimulation von oben nach unten. Der Typ ist im Wasser. Ich glaube, wenn das dann unten auffällt, ist der Typ gefühlt 20 Meter daneben. Ist auch nicht richtig perfekt geschnitten. Also
es ist super. Es ist ein Modelleffekt. Ich, Ich möchte keinem, der hieran beteiligt, irgendwie der Special Effects Künstler hier auch zu nahe treten. Ich denke mal, das ist einfach eine budgetäre Frage, dass man einfach die Kohle nicht dafür hat. Aber es wirkt schon wie ein A-Film, was die Production Values betrifft und eben vor allem die Stars. Mhm. Und in diesem Moment guckt sich das dann eben plötzlich wie so ein B-Movie aus den 50er oder 60er Jahren, wo einfach für so praktische Spezialeffekte kein Geld da war. Es ist so schlecht gelöst. Ich scheitere, glaube ich, auch mit meinen Worten, wenn ich versuche, das zu beschreiben, was da vor sich geht. Das ist wirklich so ein Moment, wo du denkst so, hoppla, habe ich irgendwie zufällig auf eine falsche Taste auf der Fernbedienung gedrückt und bin in einem anderen Film gelandet. Es ist wirklich, wirklich dilettantisch. Und aber wie gesagt, für Lacher gut, ich bin da komplett bei dir. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln tatsächlich. Und die anderen Effekte später sind dann auch wieder besser. Und auch vorher haben wir bessere Effekte. Zum Beispiel der Film beginnt ja in Bogota bei diesem Einsatz hier mit Stallone und Woods und die sprengen auf der Brücke hier dieses Auto in die Luft, wo der Terrorist sitzt und das Mädchen und davon kriegt dann Stallone sein Trauma und so weiter und so fort. Also wieder Trauma, wie immer das Gleiche. Und das sieht ja wirklich gut aus. Ich möchte nicht sagen, es sieht so gut aus wie Cliffhanger der Beginn, den Stallone ja vorher gemacht hat. Aber es ist ein ähnliches Szenario und er spielt das auch überzeugend. Er darf wieder schreien, nein! Und es funktioniert für mich. Und dann kommt da zwischendurch dieser Moment, wo ich dachte, wow, es passiert gar nichts. Jetzt warte ich eine Stunde mal auf einen guten Action-Beat und dann kommt das. Wie du schon sagtest.
Ja. Der Film hat einen super Bomben-Opener sozusagen auch wieder. Also das ist, glaube ich, auch so diese Pflicht beim amerikanischen Actionfilm. Du musst in den ersten 5 oder 10 Minuten was Fettes bieten, damit das Publikum sagt, okay, ich habe gerade irgendwie mein Ticket gelöst und krieg was geboten. Und dann macht das einen guten Film aus. Lieferst du das häufiger oder lässt du das Publikum auch mal eine Stunde zappeln? Und der lässt uns halt echt eine Stunde zappeln. Und dann kommt das.
James Woods.
Ja. Ich meine, wie gesagt, persönlich möchte ich über ihn auch nicht sprechen, der ist echt schwierig.
Aber ein Lichtblick in diesem Film, absolut.
Ja, weil er kann halt super schauspielern und ich liebe ihn in The Hard Way. Ich meine, wir brauchen nicht über Videodrome reden, ist ein ganz anderer Film. Der hat super Rollen Leone gespielt, ne? Es war einmal in Amerika. Ah, und hier darf er halt wirklich ein ultra fieses Arschloch spielen. Er kriegt eine zusätzliche Ebene, als dass er halt blöd genug ist, für noch größeres Arschloch zu arbeiten. Gespielt von Rob Steiger, der einfach ein Gangster-Boss ist, der auch dann in so einer hilarious Scene dann seinen Sohn betrauert, was man ihm fast schon abkauft, wo es dann echt nochmal deep werden will. Und James Woods ist quasi so, ja, gezwungener Handlanger. Der wartet eigentlich von Beginn an, also die haben ja zusammengearbeitet, wie der Opener verrät, und dann gibt es Schlagabtausch und dann weiß man, sind getrennte Kollegen, so, die machen jetzt getrennte Sachen. Genau wie bei Blown Away, wo man sich halt am Anfang dachte, der Film hat die Prämisse, dass sich eigentlich zwei ehemalige Kollegen leben lassen, um dann aber Erzfeinde werden. Und deswegen gibt es überhaupt die Filme oder die Story. Egal. Und der James Woods wartet von Anfang an immer auf sein Geld. Ja? Der wird irgendwie nicht richtig bezahlt von denen. Als Handlanger kennt sich aber aus, ist eben wie Stallone dieser auch ein Specialist.
Er ist ja CIA-Mitarbeiter, oder?
Und arbeitet Das hält ihm ja Stallone dann vor, auch in so einer hilarious Scene, wo sie sich dann irgendwie abhören oder wer weiß, er hört mit und wo ihn dann quasi, komm, antworte mir 10-mal und so. Und die haben dich beim CIA gefeuert und du hast die Scheiße gebaut und die Scheiße. Und dann darf James Woods wieder mal ausrasten. Und also ja, James Woods verleiht halt dieser Rolle des abtrünnigen Arschlochs Söldner mit dem gewissen Know-how halt unfassbar viel bösen Charme, was du halt bei keiner anderen Figur hast. So, und du hast, ist ja auch die Regel, der Held, vorsichtig gesagt, ist nur so gut wie der Widersacher, wie der Antagonist. Das kennen wir schon aus den Batman-Filmen, diesen Spruch. Aber es ist halt so, und wäre James Woods nicht so ein Antagonist, wäre der Film halt völlig egal. Ja? Du brauchst halt den, der noch diese Spannung aufrechterhält. Immer wenn James Woods ins Bild kommt, denkst du, jetzt passiert gleich irgendwas Weirdes oder Crazy. Er ist unberechenbar. Seine Rolle ist unberechenbar. Das gibt dem Film halt so einen Reiz. Der Rest ist halt, plätschert so dahin. Ja?
Es gibt auch zu viele Baddies zu Beginn. Ich war ganz dankbar, ehrlich gesagt, als Eric Roberts so nach der Hälfte der Laufzeit das zeitliche segnet, weil ich dachte, okay, jetzt haben wir parallel ganz viele Schurkenfiguren, die auch alle so, die sind nicht hierarchisch auf einem Level. Die sind schon, ne, teilweise arbeiten sie für den anderen oder mit dem anderen. Aber wir haben eben auch noch diesen kleinen Bordellbetreiber, ich sag klein, weil er ein kleines Licht ist, nicht weil er eine kleine Statur hat. Wir haben Eric Roberts, wir haben Rod Steiger, wir haben James Woods und dann noch diverse andere Handlanger und von allen sehen wir so ein bisschen was. Ich war froh, als sie dann dezimiert wurden, weil ich dachte, ich möchte mich nicht auf so viele konzentrieren müssen. Vor allem Eric Roberts, auch weil er rein typmäßig, ne, James Woods, nicht was sein Schauspiel betrifft, aber typmäßig eine sehr ähnliche Figur ist wie James Woods in diesem Film, aber eben auch optisch, dachte ich, das ist schon merkwürdig, zwei so zentrale Rollen so ähnlich zu casten. Also ich möchte nicht sagen, die sehen aus wie eineiige Zwillinge, aber ich finde, so typmäßig hätte man einfach ein bisschen differenzieren sollen, ein bisschen interessanter das Ganze machen sollen. Warum man gesagt hat, Eric Roberts und James Woods, keine Ahnung. Also James Woods ist besser als Schauspieler. Er ist ein super Arschloch. Ich glaube, kam Contact im gleichen Jahr raus wie der hier? War das auch 94, 95?
Na,
auch ein toller Schurke in Contact.
Contact war 95, wenn du den meinst.
Ah, okay, alles klar.
Ich wollte kurz spaßeshalber einhaken. Würdest du Stallone vielleicht fragen, Gag jetzt, mit den beiden Rollen, würde sagen, ja, das ist eigentlich so ein Ansatz einer verkappten Kain und Abel-Geschichte. Es sind eigentlich, sind ja zwei Brüder, aber es kann nur einen geben und deswegen und so. So wirkt das am Anfang ein bisschen, wenn Rod Steiger sagt so, ja, er ist mein Sohn, aber jetzt setzt euch beide mal hin und hört zu, was ich sage. Der Oberschurke. Ja. Und dann sitzen sie beide da wie Pseudo-Brüder, weil Papi, Gangster-Papi gerade sagt, wo es lang geht. Und einfach nur die Frage ist, wer kriegt zuerst das Spielzeug oder wer darf jetzt entscheiden? Das ist so, also das ist alles nach 5 oder 10 Minuten alles erklärt, die Motivation.
Ja. Was ich ja komisch finde, ist ehrlich gesagt diese vollkommene Abwesenheit, weil ich habe mich jetzt ein bisschen selber darauf gebracht, weil ich Cliffhanger erwähnte und wir da auch jemanden haben mit der Figur, die Michael Rooker spielt, die eben auch so ein antagonistisches Verhältnis, ohne jetzt, dass er der Baddie ist. Der Baddie ist John Lithgow in Cliffhanger. Aber entwickelt ein antagonistisches Verhältnis zu Stallones Figur und wir kriegen dafür einen Grund geliefert. Der ist sehr plakativ, der ist sehr klar, der wird in den ersten 5 Minuten etabliert. Ne? Ich möchte das Cliffhanger nicht spoilern. Und hier aber das gar nicht. Hier ist James Woods einfach von Beginn an total der Psycho. Und Stallone schreit ihn, glaube ich, auch an in Minute 2. You fucking Psycho. Also die beiden sind auf einem gemeinsamen Einsatz. Wir sollen glauben, dass die beiden schon jahrelang als gutes Team zusammenarbeiten. Und dann kommt dieser Moment und James Woods ist sofort, der muss doch nicht mal einen Schalter umlegen. Ist komplett der Wahnsinnige, der sagt, ja, wir müssen alle sterben. Das Baby stirbt auch, die Mutter stirbt auch, alle sterben. Und ich denke mir so, okay, wo kommt das denn jetzt her? Wir haben es die beiden geschafft, jahrelang effizient zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar noch befreundet zu sein und James Woods ist voll der Irre. Mhm. Aber gut.
Ja. Nee, du hast recht. Es ist insofern nicht glaubwürdig, als dass man sagen würde, eigentlich würde die Stallone-Figur gar nicht so lange mit dem aushalten können eigentlich. Ja. Die können die lange Kollegen, das ist an Haaren herbeigezogen. So. Aber gibt ihm halt Spielfläche, ne, dem James Woods. Ja, ja.
Hast du was anderes von Luis Losa gesehen mal? Also Anaconda hast du mit Sicherheit gesehen, oder?
Ja, wenn der von dem ist, dann habe ich den vor Ewigkeiten gesehen. Also nicht bewusst, da bin ich auch ehrlich. Also will jetzt nichts irgendwie schlecht reden, dass der irgendwie nichts könnte, aber ist mir jetzt kein Begriff, muss ich auch sagen.
Ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber Sniper, wie gesagt, der Tom Berenger-Film, der ist durchaus kompetent. Und Anaconda mag ich auch ganz gerne. Was ich mir angelesen habe und tatsächlich ganz amüsant fand, ist, er ist ja der Cousin von Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, also dem berühmten Autor. Und hat anscheinend sehr viel Prominenz in der Familie. Also hat ein Schriftstellerbruder, der sehr viel, ein Cousin, der sehr viel prominenter ist als er. Ja. Aber ansonsten, John Barry sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, sein Score, ich finde den durchaus kompetent, aber er erinnert eben hier und da an Bond. Er erinnerte mich auch ein bisschen an Jerry Goldsmith für Basic Instinct, gerade in den Sexszenen, aber vielleicht auch nur, weil ich Stone vor mir sah und dachte, aha, okay. Ich weiß jetzt, welchen Film ich lieber sehen würde und das war auch so ein bisschen das Problem. Ich hörte den Score des Öfteren und dachte mir, ja, John Barry macht schon gute Musik, aber viele der Filme, für die er Musik gemacht hat, die würde ich jetzt lieber sehen als diesen hier.
Ja, es klingt wie eine Auftragsarbeit. Ich bin jetzt nicht so der Komponisten-Ultra-Profi, aber Alan Silvestri und Goldsmith und Barry sind mir schon als sehr auch symphonische, wuchtige, aber eben auch vielseitige Komponisten im Begriff und ich kenne einige Scores. Das wirkte sehr, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, klassizistisch für diese Art von Film.
Ja,
also,
ja,
so, schon. Und dann war ich total geschockt, als die Endcredits waren und du auf einmal so noch retro in einem 80er-Popsong landest. Das hat überhaupt nicht zur Stimmung passt. Also, das hat den ganzen Film irgendwie nicht. Und naja, okay, egal. Also es ist ein klassischer Score. wirkt wie eine Auftragsarbeit und im anderen Kontext hat der Barry schon ganz Großes geleistet.
Wir sehen so ganz archaisches Internet in diesem Film, anno 1994, da wird auch immer die Übertragungsgeschwindigkeit gezeigt, wenn da Stallone aus Display guckt, da hat nicht drauf geachtet, da steht dann 14,4K, also noch so aus der Anfangszeit der Modems, ja, ja, für den Privatgebrauch. Also eine unglaublich zähe Datenverbindung. Damit würde man heute mal nicht mal mehr irgendwie eine Homepage laden können, oder außer man hat eine Stunde Zeit. Ja. Aber ganz süß. Ich meine, daraus mache ich jetzt im Film keinen Vorwurf. Und eine Sache habe ich mir notiert, und ich glaube, das ist jetzt sowas super Spezifisches, was keinem auffällt, aber mich hat es total gestört. Wir haben diese Busszene, die du zu Beginn erwähnst, wo er den kompletten Bus demoliert und wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die darin sitzen, traumatisiert und sagen danach, ich will nie wieder Bus fahren, wer ist dieser Typ, furchtbare Typ,
der ihn gerade fast alle umbringt. Als wenn er Jesus wäre, die ihn dann angucken, ja, so nach dem Motto, jetzt himmelt mich mal kurz an, weil ich so geil bin. Entschuldigung, jetzt
erzähl ja weiter. Ja. Nee, überhaupt nicht. Du hast ja vollkommen recht, die Ergänzung ist wichtig. Das ist ein Standout-Moment für seine Figur, die ihn auch nochmal so als Figur etabliert soll. Er ist so ein handgreiflicher Typ mit großem Herz und er wird angehimmelt von allen. Ein bisschen wie Cobra Cobretti. Und dann nimmt er dem einen Typen sein Messer ab und sagt, I hate knives. Und dann haben wir eine Stunde später eine Szene, wo es einen Kampf in der Küche gibt und er nimmt sich einfach so ein Fleischermesser und schmeißt es jemand in die Brust und bringt ihn damit um. Und das war ehrlich gesagt der Moment, wo ich sagte, okay, jetzt kommt der One-Liner. Und er kam einfach nicht. Er verlässt diese Szenerie und geht einfach raus oder rennt einfach weg und denkt mir so, hä? Wozu haben wir denn etabliert eine Stunde vorher, dass er ein Messer hasst? Und sowas sagen müssen wie, ich habe das jetzt echt nur ungern gemacht oder so, weil du weißt ja, ich hasse Messer. Aber ich dachte mir, das ist so, oh, scheiß Drehbuch, tut mir leid. Das hat mich sogar so auf den
Punkt gemacht. Ja, aber das ist sehr gut beobachtet. Also das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber super Beispiel. Völlig inkonsequent.
Ne, das ist wie die Tschechows Waffe, ne? Wenn du irgendwas etablierst, es muss ein Payoff geben. Du kannst nicht sagen, also sonst wirkt das einfach nur wie so eine random Dialogzeile. Ich hasse Messer, dann denke ich mir, genau wie die Katze, die hat auch keinen Payoff, die ist eben auch einfach nur da. Die taucht zwar da mal auf, damit Stallone sie streichelt. Ich denke mir so, vielleicht fliegt die später nochmal durchs Fenster oder Stone besucht ihn und nimmt ihn in den Arm und sagt, oh, ich liebe Tiere, ich liebe Katzen, was weiß ich. Und nix dergleichen, die ist einfach nur da.
Lose Ideen, die nicht alle zusammen gedacht werden. Das ist, würde man schon so als Stückwerk bezeichnen, diesen Film, ja. Das ist, glaube ich, so, du hast ein paar Ideen, du hast dir suggested by der Specialist, du hast dann sagt, Stallone sagt im Interview, ja, du hast diese besondere Frauenrolle und da steckt mehr dahinter, das ist menschlicher und vielleicht ein bisschen mehr, als ich vorher gemacht habe. Ja, nee, es ist alles in Mixer rein, so, komm. Und dann
wird es ist eben so lustig, ne, dass das der Mann sagt, der nicht nur Rambo und Rocky gespielt hat, sondern letzteren auch noch geschrieben hat. Und ich meine, das sind Figuren, mit denen du richtig mitgehst, wo du da große Empathie entwickelst hast für das Leiden der Figuren. Wenn der Vietnam-Veteran, der gefallen ist, aus dem Krieg zurückkehrt und alle ihn hassen und fertig machen wollen. Oder Rocky, der Emporkömmling, das allen beweisen will, unglücklich verliebt ist und so. Das sind so Figuren, auf die das zutrifft, was du gerade beschrieben hast. Aber hier, Ray Quick.
Ich will jetzt auch karrieretechnisch, wohlgemerkt, weil menschlich ist er auch schwierig, dass Stallone politisch und so weiter. Karrieretechnisch will ich mir auch nicht Unrecht tun. Ich meine, der ist einer der größten Actiondarsteller aller Zeiten. Punkt. Da kann man immer nicht dran rütteln. Der hat Oscar gewonnen, der hat so viele ikonische Rollen gespielt, will ich gar nichts rankommen lassen. Aber man muss auch mal, wenn man jetzt mal kritisch durch seine Filme geht, gibt es halt ein, zwei, maximal Handvoll richtig gute Filme, wo du sagst, da passt fast alles, ne? Und da ist halt der erste Rocky klar dabei und der erste First Blood. Das sind fantastische Filme und er hat auch noch andere richtig gute Filme gemacht, wie Copland, 3 Jahre später. Ja. Das wäre jetzt ein
Stopp oder meine Mami schießt.
Ja, also wäre jetzt ein Themenwechsel innerhalb der 90er, wo er sich mal kurz neu erfunden hat mit Copland.
Ja, ja.
Aber der hat auch echt viel Mittelmäßiges an Action-Gewurstel aufgrund seines Star-Status gemacht. So. Und du kannst das nicht erwarten, dass der jetzt in so einen Specialist da so viel Tiefe dann reinbringt. Zumal, abschließender Satz, der da unglaublich umtriebig war in dieser Phase. Ich will jetzt mal streng sein und sagen, Rambo 2 war eigentlich kein guter Film. Rambo 3 war ein Riesenerfolg. Die waren sehr erfolgreich, klar, aber es ist kein guter Film. So, dann hat er vielleicht, glaube ich, nochmal einen guten Film gemacht, 90, 91. Dann kam Cliffhanger, da könnte man sagen, das war ein guter Film. Und dann,
der ist super.
Dann kam Demolition Man, ja.
Gut.
Auch gut, aber der hat jedes Jahr dann ein, zwei, drei Filme gemacht. Ne? da bleibt nicht bei jedem Film die Substanz so hängen. Ja. Und da fällt auch irgendwie Specialist 94 rein.
Ja. Ich glaube, bei Demolition Man, Judge Dredd, da hat er eben den Vorteil, dass es eben auch Figuren waren, die sehr, sehr klar definiert waren und bei denen eben auch Regisseure am Werk waren, die offenbar wussten, was sie tun. Und das hier wirkt natürlich eher wie so ein Showcase für Stallone als neuen Actionhelden, den es hier zu etablieren gilt. So als erstes Kapitel einer Reihe von erfolgreichen Actionern, die es da nicht gab. So. Aber gut. Ich beende alles hiermit, aber gut, ja. Deswegen, ich meine es auch so, es ist alles nicht so schlimm. Ich will auch The Specialist, wie gesagt, nicht unangespitzt den Boden rammen. Das ist total okay, bis auf die wirklich schlecht getrickste Explosion an einer Stelle. Aber es ist nicht meins und einfach immer ein bisschen langweilig und reizlos.
Ja. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht gesehen, wenn wir da irgendwann mal wieder als unterhaltsamen, spaßigen Bock haben. Assassins, die Killer mit Antonio Banderas und ihm 2 Jahre später.
Stimmt, der soll ja.
Das soll ja auch nicht so Bombe sein, ne?
Ja, das war besser als der hier.
Okay, na gut.
Stefan, was treibst du sonst noch so dieser Tage? Ich möchte mehr von dir lesen und sehen und hören. Was machst du?
Ich bin ja immer wieder umtriebig, was Schreiben oder jetzt mit dir Podcasten betrifft. Bin seit kurzer Zeit Redaktionsmitglied auf freiwilliger Basis auch beim 35mm Magazin, bei einem Retrofilmmagazin.
Sehr gut.
Es gibt schon seit über 10 Jahren. Gibt auch so einen kleinen Ableger, so eine kleine Schwester 70mm, die erscheint nur 2-mal jährlich, so ein kleineres Heft und 35mm eben quartalsweise, für die es doch noch nicht kennen. Und da bin ich jetzt als Autor mit dabei und lektoriere die Rezensionsseiten. Ansonsten stehen noch 1-2 Booklets aus und ein Buchbeitrag. Und dann warte ich auch wieder auf Aufträge. Es ist gerade nicht so irre viel los.
Ja, aber. Nein, du bist sehr gefragt. Ich gucke regelmäßig auf deine Seite filmkontext.de, sollte man auch noch mal ausdrücklich erwähnen und bin immer ganz beeindruckt davon, wie umtriebig du bist. Also, Chapeau.
Gut, ach, danke. Ich mache es gerne. Ich gebe mir Mühe. Es gibt auch andere Fleißige draußen. Aber was mir halt in letzter Zeit auch aufgefallen ist, gerade was Kino, Streaming, Film, Konsum angeht, da könnte man ein eigenes Thema draus machen. Es spezialisiert sich immer mehr, um beim Begriff Specialist nochmal zu bleiben. Kino, habe ich das Gefühl, wird halt auch immer wässriger, beliebiger. Gerade läuft Berlinale, als wir das hier aufnehmen. Da reißen sich die Leute von Jahr zu Jahr gefühlt auch immer ein bisschen weniger drum, was gerade so los ist. Streaming ist irgendwie so gefühlt omnipräsent, auch wenn es immer mehr Kanäle gibt und du immer mehr zahlen musst mittlerweile und alles so. Und dann die Sammlerkultur, da habe ich letztens auch wieder ein Gespräch gehabt. Wir glauben, wenn gefühlt jeder wichtige Klassiker irgendwann nochmal final auf 4K UHD rausgekommen ist im Mediabook, dann war es das irgendwann hoffentlich nicht, aber wohl auch dann mal. Das heißt, bin gespannt, wie es die nächsten 4-5 Jahre dann noch so weitergeht. Ja, genau.
Ich auch, vor allem, weil wir ja auch jetzt schon so in der 2., 3. Reihe einiges abgrasen. Ich hatte kürzlich mit einem Kollegen gesprochen und war da doch sehr amüsiert, habe das, glaube ich, auch bei Blue Sky geteilt, der mir erzählte von seiner neuesten Akquise, einem Deluxe-Mediabook von Highlander 2 und mich dann ganz entgeistert anguckte und sagte, oh, Patrick, ich habe den Film seit 30 Jahren nicht gesehen und dann, ich musste feststellen, der ist scheiße. Und ich dachte, ja, das ist aber herzlich Glückwunsch zu den 40 Euro, die du dafür ausgegeben hast. Du hast irgendeinen Verleiher sehr, sehr glücklich gemacht gerade. Aber genau, wir sind eben auch schon so in der B- und C-Liga und damit muss man eben leben. Leben. Nicht, dass diese Filme keinen Wert haben. Ich rede regelmäßig darüber und das ist mein Business quasi. Also ich möchte nicht meckern.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Bleib einfach so umtriebig, wie du bist und sag Bescheid, wenn du was Neues hast an Booklet-Texten, an Filmtexten und dann teile ich es, wo ich es nur kann. Stefan.
Ganz lieb, mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir über die Filme zu reden und wünsche den Zuhörern auch viel Spaß beim vielleicht wieder entdecken. Ja, und bis zum nächsten Mal, ganz sicher dran. Hm?
Ich danke dir. Ciao, bye-bye. Ciao.
The Specialist. Ein Film mit Sylvester Stallone und Sharon Stone.